Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, Folge 72. Wir sind Mitte November. Wie immer wird der Podcast immer noch unterstützt vom Autozentrum Hagelauer, wo es nicht nur Autos und Service dazu gibt, sondern auch Fahrräder seit über 5 Jahren. Meine Empfehlung. Und jetzt kommen wir zu meinem Gast, den ich schon länger kenne. Das muss man vielleicht vorab wissen, wenn wir sehr vertraut miteinander sprechen. Wir kennen uns, ich weiß gar nicht, Sven Seeg. Wann bist du zum VfR gekommen? E-Jugend, D-Jugend?
Ah, das war in der D-Jugend. Ja.
Also das heißt mit 10, 11 haben wir uns kennengelernt. Insofern über 30 Jahre und dann wird es wahrscheinlich ein vertrautes Gespräch. Sven, schön, dass du da bist. Und wie jeder Gast darfst du erstmal kurz selber was zu dir sagen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Robert. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Auch über meinen Weg, über den Sport, über den Beruf berichten zu dürfen. Waren ja schon einige spektakuläre Dinge dabei, aber ich freue mich auch ganz besonders über eine schwierige Phase in meinem Leben berichten zu dürfen, sicherlich von einer Krise und einem absoluten Tiefpunkt. Aber ich glaube, das kommt erst mal deutlich später und ja, wir kennen uns, wie du schon gesagt hast, schon viele, viele Jahre, haben natürlich viele tolle Momente gemeinsam erlebt, weil wir haben nicht nur in der D-Jugend zusammen begonnen, beim VfR Heilbronn Fußball zu spielen oder ich begonnen, beim VfR Heilbronn Fußball zu spielen, sondern wir sind ja später auch in der A-Jugend zusammen gewesen. Letztendlich war mein Leben bestimmt durch den Sport. Irgendwann gab es das Thema aber mal aufzugeben, weil der Traum vom Profifußball gescheitert ist oder ich an den Nagel hängen musste, weil ich einfach zu alt war dann irgendwann. Und dann ging es ins Berufsleben. Und ich freue mich heute einfach voller Stolz sagen zu dürfen, auch diesen Weg gemeistert zu haben. Bin heute Niederlassungsleiter beim Autohaus Hermann Rhein bei BMW und Mini in Heilbronn. Habe auch das Motorradhaus noch unter mir. Bin 46 Jahre seit letzter Woche.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Vielen Dank.
Obwohl, ich habe dir ja auch schon gratuliert.
Genau.
Aber ich will nochmal.
Und freue mich jeden Tag in den Beruf starten zu dürfen. Habe zwei tolle Kinder zu Hause, mit denen ich jetzt etwas mehr Zeit verbringen kann, weil ich ja 7 Jahre unser Haus in Ludwigsburg, also Rhein-Ludwigsburg an der Autobahn, ist sicherlich dem einen oder anderen ein Begriff, geleitet habe und freue mich jetzt seit 2022 wieder näher an meiner Familie dran zu sein, mehr Zeit mit meiner Frau und den Kids verbringen zu können, auch mal im Sommer abends noch sagen zu können, eine Runde Fahrrad fahren zu dürfen bei schönem Wetter. Das genieße ich. Mit Sport habe ich heutzutage nicht mehr allzu viel zu tun, außer den täglichen Lauf, den ich jeden Morgen mache, aber auch nicht mehr übertrieben wie früher, 1 Stunde oder 10 Kilometer, sondern wirklich 1/2 Stunde für mich, um in den Tag zu starten. Und ja, so beginnt eigentlich fast jeder Tag. Und danach geht's los in den Berufsalltag.
Und das Spannende, das kommt ein bisschen später, du hast angerissen, deine Krise, die du hattest und wie du da durchgekommen bist. Aber fangen wir ganz hinten an, beim kleinen Sven. Du bist hier im Landkreis groß geworden, erzähl mal von deiner Kindheit, Jugend. Wie war das? Wahrscheinlich viel auf der Straße, wenig Autoverkehr etc. pp. Aus dem Gäu grob kommst du oder die Richtung Gäu?
Ne? Absolut richtig. Ich bin in Dürrenzimmern groß geworden, bei Brackenheim. Und wie du schon sagst, das war so eine Zeit, wo man jeden Tag eigentlich im Freien verbracht hat nach der Schule. Wir waren entweder auf dem Sportplatz oder wir haben uns mittags getroffen, haben Dinge zusammen gespielt, gemacht, unternommen. Fast das Gegenteil eigentlich von heute, was die Jugend macht. Ich habe dann in Dürrenzimmern sämtliche Sportarten begonnen. Ich habe geturnt, ich habe Tischtennis gespielt, ich habe Fußball gespielt.
Beim TGV
Dürrenzimmern.
Gibt es den noch?
Den gibt es immer noch. Dürrenzimmern ist einmal bekannt durch den Wein, sicherlich, aber auch durchs Hörnle, die Gastronomie, die oben auf dem Berg bei uns im Wald in Dürrenzimmern stattfindet. Und ich habe dort sämtliche Sportarten gemacht, Am Anfang wusste ich nicht so richtig, wo der Weg hingehen soll. Ich war da in der Grundschule. Da ist natürlich automatisch der Weg zum Sport, zum Turnen, zum Fußball, Badminton, Tischtennis irgendwo geebnet gewesen. Alle Jungs waren irgendwie dabei.
Wie ist es mit deinen Kids heute?
Die spielen beide Fußball.
Beim TGV?
Nee, ich wohne ja mittlerweile in Bad Friedrichshall. Mhm. Wir sind 2008 nach Bad Friedrichshall gezogen, 2009. Wir haben dort zusammen, meine Frau und ich, ein Haus umgebaut und die sind beide, der Große ist jetzt mittlerweile beim FSV Bad Friedrichshall und der Kleine spielt bei mir in Bad Friedrichshall-Duttenberg im Ort. Mhm. Und ja.
Und hatten die Bock auf Verein oder musstest du da so leicht elterlichen Zwang anwenden, weil du ja vorher auch kurz, wir kommen gleich wieder zu deiner Jugend zurück.
Nee, das ist eigentlich das Schöne.
Weil du gemeint hast, ganz anders als heute die Jugend wahrscheinlich.
Das ist schon noch etwas meine Kindheit widerspiegelt, weil ich ja wieder auf dem Dorf wohne, mhm, sozusagen. Und letztendlich gibt es dort einfach, was die Gemeinschaft angeht, in dem Bereich noch mehr Zusammenhalt. Und von daher war es automatisch klar, dass die Jungs am Fußball teilnehmen. Ja. Mhm. Leider geht es mittlerweile im Dorfverein nicht mehr über die F-Jugend hinaus. Das, mhm, ist das Problem. Und dann geht es natürlich schon in den nächsten Verein. Mhm. Und dann kommt natürlich schon wieder das Leistungsorientierte, das Leistungsgetriebene dazu.
Du konntest über die F-Jugend hinaus beim TGV.
Ich konnte damals über die F-Jugend hinaus. Das wäre weitergegangen. Ich habe dann die F- und E-Jugend in Dürrenzimmern absolviert oder mitgemacht mit meinen Kumpels. Und irgendwann, ich bringe es heute echt nicht mehr zusammen, wie das Thema entstand. Ich glaube, über einen Kontakt, ob ich nicht mal beim VfL Heilbronn ein Training machen möchte. Und so kam das zustande, dass ich dann in der D-Jugend nach Heilbronn gewechselt bin, zu den Schwarz-Weiß. Und da 2 Jahre geblieben bin, mit ihr zusammengespielt, mhm, habe in der D-Jugend. Ja, und dann ging der sportliche Weg aber weiter durch einen Zufall, muss man sagen. Und mein Vater hat, der übrigens auch Torwart war, mit dem ich dann immer eifrig auch Zusatzstunde gebüffelt, mhm, habe, ja, aber freiwillig. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wo war das, im Garten, auf dem Sportplatz?
Nee, wir waren immer auf dem Sportplatz unterwegs, jeden Sonntagmorgen grundsätzlich, immer eigentlich, mhm, bevor die Aktiven gespielt haben oder die Frauen in Dürrenzimmern gespielt haben. Dürrenzimmern hat auch immer eine Frauenmannschaft gehabt. Aber wir waren auch zwischendurch immer abends noch mit Zusatzstunden unterwegs. Also ich habe da früh schon den Ehrgeiz an den Tag gelegt, immer irgendwie etwas mehr machen zu wollen, mhm, um weiterzukommen. Ja, und durch einen Zufall hat mein Vater in der Zeitung gelesen, dass es beim VfB Stuttgart diese Jugendtage gibt. Mhm. Und just for fun hat er mich einfach mal drauf angesprochen und gesagt, Mensch, du, soll man eigentlich nicht mal dran teilnehmen? Hast nicht mal Lust, wirklich einfach mal zu sehen, wie überhaupt dein Stand ist, wo du stehst? Ich meine, ich habe ja durch den VfR schon immer irgendwo einen Anhaltspunkt gehabt, wie gut ich bin und was ich vielleicht in der Lage bin zu leisten. Aber du weißt selber, so über die Region hinaus war es dann schon mal spannend, einfach so ein Training zu absolvieren. Und ich war dann hin und her gerissen und ich habe ja keine Ahnung gehabt und auch kein Gefühl dafür gehabt. Mhm. Und habe einfach gesagt, komm, lass uns das mal machen. So ging der Weg dann nach Stuttgart. Und wie es der Teufel so will, mein Vater nach dem Geschäft heimgerast. Der hat natürlich nicht frei nehmen können für diesen, mhm, Tag. Ja, die letzte Einheit zu dem Probetraining oder Jugendtagtraining war um 16.30 Uhr. Er ist extra früher gegangen. Und was ist passiert? Wir sind natürlich im Stau gestanden. Das heißt, ich schon mit Tränen in den Augen im Auto, mein Vater schon vorne fast ins Lenkrad gebissen, geflucht, gemacht, getan. Nichtsdestotrotz sind wir in Stuttgart irgendwann angekommen. Der Verkehr lief wieder irgendwann, aber das Training war vorbei. Und der damalige Bundesliga-Torwarttrainer Jochen Rücker, mhm, der damals der Eike Immel und der Ebo Trautner
immer trainiert hat. Immer in kurzer Hose auch im
immer
Dezember.
Immer in kurzer Hose, O-Beine, hätte man ja auf die Wuchtmaschine sollen im Autohaus, damit die wieder gerade waren. Das war der Einzige, der noch da war. Und er hat an diesem Tag für die Torhüter in dem Bereich auch mitgemacht. Und wir haben dann versucht, jemanden zu finden, den wir dann noch erreichen können. Aber wir wussten ja nicht, wer der Jochen Rücker ist. Also ich wusste es nicht. Mhm. Ja. Aber der war noch da und hat gesagt,
hat Mensch. Hat dein Vater ihn erkannt?
Mein Vater hat ihn auch nicht
erkannt. Internet gab es damals noch
nicht. Nee, Internet gab es nicht. Er hat ihn auch nicht gekannt. Es gab auch noch kein Handy. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jetzt eine Möglichkeit hatten, da anzurufen. Also zumindest wir nicht. Und durch Fragen kam dann dieser Kontakt zum Jochen Rücker, der noch da war, zustande. Und die Flutlichter waren ja auch noch an. Es war schon abends, es war schon irgendwie dunkel. Ich weiß auch nicht mehr, wann das genau war von der Jahreszeit. Auf jeden Fall hat er die Trainingseinheit mit mir absolviert. Und am nächsten Tag bekam ich den Anruf, ob ich nicht in die C-Jugend zum VfB Stuttgart wechseln möchte. Wir konnten das aber gar nicht so schnell entscheiden, weil für uns war klar, meine Mutter war berufstätig, mein Vater war berufstätig. Das heißt, ich musste für mich die Entscheidung treffen, wie komme ich denn dahin mit dem Zug? Mhm. Ja, mit dem Auto war es nicht möglich. Und das heißt, ich war 13, wir haben die Zugpläne studiert, wir haben die Trainingszeiten besprochen, wie die wären. Und letztendlich begann die Reise dann und ich bin dreimal in der Woche von Laufen am Neckar. Meine Mutter hat mich da hingefahren, glaube ich 16.10 Uhr ging der Zug, dreimal die Woche nach Stuttgart gefahren. Und abends um 9 war ich wieder in Laufe zurück, plus Samstag oder Sonntag das Spiel natürlich. Und dann begann die Reise beim VfB Stuttgart.
Und ne, du bist ja jetzt kein Hühne, du bist ein relativ kleiner Torwart. Hast du das oft zu hören bekommen beim VfR, beim VfB damals? Hat das irgendeine Motivation in dir ausgelöst? Es gab ja auch in der Bundesliga kleinere Torhüter, Raimund Aumann oder was weiß ich, also nicht alle waren über 1,85 groß. Weil ja auch, wir hatten zweimal vor dem Podcast gesprochen, einmal Anfang des Jahres und dann vor kurzem nochmal, wo du halt immer deinen Ehrgeiz auch mit betont hast und der aus dem Sport rauskam, immer es beweisen wollen. Was ja vielleicht für einen Torwart dann auch mit einer Körpergröße, die jetzt nicht Gardemaß für Torhüter ist, nochmal was rauskitzelt.
Ich gebe dir absolut recht. Das begann eigentlich schon relativ früh. Also das heißt, das begann eigentlich schon ab dem Schritt, wo ich zum VfL Heilbronn gegangen bin. Wenn man natürlich aus dem Dorf kommt, wir wissen alle, auch der Neid ist in unserer Gesellschaft relativ groß. Und mich hat natürlich motiviert und zusätzlich motiviert, dass viele auch früher sicherlich mal den Satz losgelassen haben, aber was will denn der beim VfL Heilbronn? Ja. Den Ehrgeiz hatte ich schon immer. Das heißt, wir haben früher schon immer zusätzlich trainiert. Aber dann kam das Thema Größe dazu. Und das Thema Größe hat mich...
Dein Vater war ja relativ
groß. Mein Vater war mit 1,87, 1,88 relativ groß. Meine Mutter mit 1,56, da gehe ich Pendant dazu in relativ klein. Und irgendwo dazwischen mit 1,79 bin ich oder kam ich. Das Thema hat mich begleitet bis zum Ende meiner Karriere. Das muss man ganz einfach so sagen. Dennoch bin ich stolz ohne Ende, dass ich das so weit gebracht habe, weil das war tatsächlich immer das Thema, auf das ich reduziert wurde, wo bei mir aber auch natürlich nochmal den Ehrgeiz geweckt hat, immer zusätzlich mehr zu machen. Ob das immer richtig war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Aber eins hat es auf jeden Fall bewirkt bei mir und das intuitiv und unbewusst. Ich habe mich schon relativ früh auf ein Training fokussiert, was mich schneller, beweglicher macht. Das heißt, mein Timing musste anders sein bei Flanken. Meine Beweglichkeit musste einfach besser sein. Meine Flexibilität, meine Sprungkraft musste einfach deutlich besser sein als bei größeren Torhütern.
Haben Sie dir das auch beim VfB gesagt?
Oder? Das haben Sie mir auch beim VfB gesagt. Mhm. Ja, und auch beim VfB war das zum Schluss natürlich irgendwann mal mitentscheidend, genauso wie in der Auswahlmannschaft. Ich war immer in der württembergischen Auswahlmannschaft mit vorne dabei. Ich war am DFB Sichtungsturnier in Duisburg dabei und man ist immer so kurz vorher, bevor es ans Eingemachte ging, eigentlich rausgeflogen. Ja. Letztendlich immer wegen einem, wegen der Größe. Ja. Keiner hat irgendwo den Mut gehabt, zu sagen, ich riskiere mal was, ich nehme den trotzdem mit bis zum Schluss, ob als erster oder zweiter Mann, sei mal dahingestellt. Aber den Mut hat irgendwie keiner gehabt zu sagen, wir entscheiden mal was anderes, wie es in unserer Gesellschaft ist, dass der Torhüter immer der Größte sein muss oder im Sport eben, im Fußball. Und so war das dann und das hat mich begleitet und ich wurde darauf immer ein Stück weit reduziert, das kann man wirklich so sagen. Aber ich habe mich versucht, immer durchzukämpfen und habe es dann letztendlich auch bis zur Oberliga Baden-Württemberg gebracht. Aber, da gebe ich dir recht, es war immer so ein Knackpunkt, der mich begleitet hat, wo auch immer wieder Zweifel an mich selber gekommen sind. Mache ich es richtig? Bin ich gut genug? Mobbing gab es zu meiner Zeit auch schon. Ja. Auch beim VfB Stuttgart muss man sagen, klar hat man dann auch mal ein Spiel verloren. Vielleicht wegen der Größe, nicht nur wegen einem Fehler oder einem Patzer, sondern man wurde auch immer auf das Thema Größe reduziert. Man hat auch mal eine Flanke unterlaufen, man hat einfach auch Tore gekriegt, wo vielleicht einem Großen nicht passiert wären. Das Thema hat mich geprägt, sicherlich auch ein Stück weit belastet.
Aber du bist trotzdem der beste Torwart der Oberliga geworden, ne?
Das stimmt, ja. Du sprichst ein wichtiges Thema an, wo wir vielleicht auch nochmal später drauf kommen können. Immer da, wo mir der Trainer Rückhalt gegeben hat, trotz meiner Größe, war ich imstande, Top-Leistungen zu bringen. Und das hat mir der Valentin Heer, aber auch ein Günter Major in Heilbronn, ich war ja mit 18 eigentlich mit der jüngste Oberliga-Torhüter, da begann eigentlich alles im Erwachsenenbereich. Günter Major hat es nicht interessiert, ob ich 1,80, 1,79 oder 1,87 bin. Der hat mein Spiel geschätzt, wie ich das einfach gestaltet habe. Schon natürlich aus Jugendzeit sehr offensiv. Ja, ich habe schon immer hinter der Viererkette sehr, sehr offensiv gespielt und auch Mut zum Risiko gezeigt. Aber vor allem auch in Valentin Heer in Lauda, wo ich 2 Jahre in Lauda war, der mir hier wahnsinnig den Rücken gestärkt hat. Und so bin ich dann auch in diesem Jahr zum besten Torhüter der Oberliga gewählt worden, wo dann auch der SV Sandhausen auf mich aufmerksam wurde und mich danach für ein Jahr verpflichtet hat.
Und wie ging es dann weiter? Wann hast du aufgehört mit Fußball?
Aktiv aufgehört in der Oberliga habe ich nach dem letzten Jahr in Sandhausen. Mhm. Das war dann im Jahr 2003, 2004, die Saison 2003, 2004. Weil einfach damals so viele Regeln auch zum Einsatz kamen. Ich hatte das Glück in Sandhausen mit Philipp Laux, einen Ex-Profi als Torwarttrainer zu haben, der das gleiche Problem übrigens hatte.
Sportpsychologe jetzt
war heute bei Sportpsychologe Bayern, bei Borussia Dortmund, war bei Bayern, heute bei Borussia Dortmund. Wir stehen immer wieder mal noch im Kontakt. Philipp hat mich nochmal gepusht ohne Ende, weil er mit der gleichen Themen zu kämpfen hatte. Wenn genau, er nicht
der Größte,
genau, 1,80, 1 Zentimeter größer oder 1,81. Wenn er nicht mit Ulm die Ligen durchmarschiert wäre, hat er selber zu mir gesagt, wäre er wahrscheinlich auch nicht in der Bundesliga gelandet, aber er hatte das Glück. Dennoch haben wir dann nochmal an meiner Technik und über verschiedene Trainingsmethoden. Ich war bei der Heike Labude in Stuttgart, wo auch der Timo Hildebrand trainiert hat, wo noch mehr Flexibilität und einfach noch beweglicher das Ganze trainiert hat. Aber letztendlich war es dann so, ich hatte der Rainer Scharinger als Trainer, auch ein Ex-Bundesliga-Profi mit Philipp in Ulm. Ich hatte der Günter Seber dann in Sandhausen noch als Trainer.
Alles Legenden.
Alles Legende, alles Profis. Alle haben mir bestätigt, hey, ja, das passt, das reicht. Aber letztendlich kam dann auch vom DFB dieses Gesetz, dass man, wenn man höher im Profibereich aktiv sein will, vor allem auch für die Torhüter, müssen so und so viele Spieler unter 25, so und so viele Spieler unter 19 war es, glaube ich, im Kader sein. Und dann war es klar, dass man den zweiten Mann eigentlich, da ging es so los, durch einen jungen Mann ersetzt hat. Und ich war zu der Zeit einfach 24, 25. Und dann war es eigentlich erledigt, ja. Diesen Traum loszulassen und sich einzugestehen, dass dieser Traum jetzt beendet ist. Zu meiner Zeit damals konnte ich auch noch mit 4, 25 Profi werden. Heute ist das ja fast unmöglich. Wenn du heute nicht mit 16, 17, 18 dabei bist, dann war es das. Das dann aufzugeben, war schon ein riesen Schritt. Ja. Und das war ein Prozess, der nicht nur 4 Wochen gedauert hat, weil zwischen die Handschuhe an den Nagel zu hängen und zu sagen, jetzt konzentriere ich mich aufs Berufsleben und den Traum mental loszulassen, ist doch ein ganz, ganz...
Davor hast du nur Fußball gespielt?
Vorher habe ich Fußball gespielt, habe in Künzelsau 4 Semester Sportmanagement studiert, habe das dann aber an den Nagel gehängt und dann war der Punkt, wo ich mir klar werden musste, wie es weitergeht. Da ich eine kaufmännische Ausbildung damals beim Sportshop Eimüllner in Laufen, Uli Eimüllner, auch ein Fußballer, gemacht habe, der mir es ermöglicht.
Thalheim Open hat er das.
Genau, aber er hat mir es überhaupt ermöglicht, eine Ausbildung zu machen und gleichzeitig zu trainieren. Mhm. Denn ich musste ja um 16 Uhr auf den Zug, also später in der B-Jugend. Und der Uli stand da total hinter mir, hat es gefördert. Und ich konnte da wirklich 3-mal die Woche früher abhauen zum Training und habe dafür aber meine Basis gelegt, diese kaufmännische Ausbildung im Sportbereich, um später einfach flexibel zu sein, wo auch immer der Weg hingeht. Habe dann danach noch die Fachschulreife gemacht, weil ich ursprünglich dachte, studieren zu wollen, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu müssen. War so ein leichter Druck vielleicht da, weil der Bruder auch studiert hat. Und ich habe es dann begonnen, weil ich mich eigentlich immer wieder in der Sportbranche gesucht habe, war dann in Künzelsau, habe das Studium begonnen. Aber ich habe dann einfach gemerkt, dass das Thema Sportmanagement, damals ein sehr, sehr junger Studiengang, noch keine Absolvente, noch keine Fertige, noch nicht ganz klar war, um was es sich eigentlich in diesem Studiengang dreht. Und letztendlich wurde dann schon klar, dass es trotzdem ein BWL-Studium ist mit Schwerpunkt in manchen Bereichen Sport und Management. War aber nichts für mich. Ja. Ich war ein Vertriebler, schon eh und je. Das habe damals auch im Sportgeschäft gelernt. Ich habe damals schon Ski und Snowboard verkauft, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nie einmal Ski und Snowboard gefahren bin. Genauso mit anderen Dingen. Aber ich habe mich schon immer für die Menschen interessiert und die Kommunikation. Und das war entscheidend. Und ich war ein Vertriebler durch und durch. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, auch wenn das natürlich zu Hause erstmal ein kleiner Crash war.
Zu Hause bei deinen Eltern?
Bei meinen Eltern, auch bei meinem großen Bruder, als ich dann denen mitgeteilt habe, dass ich das Studium an den Nagel hängen will nach 4 Semestern. Mhm. Wie gesagt, war dann, gab es dann schon die ein oder andere Diskussion. Aber ich habe damals schon gespürt, dass ich meinen Weg gehen kann und gehen werde. Wie der aussieht oder ausgesehen hätte, wusste ich natürlich nicht. Mhm. Aber letztendlich war samstags eine Stelleanzeige in der Heilbronner Stimme, die ich normal nie gelesen habe. Aber meine Eltern haben die früh ausgetragen. Das heißt, die lag relativ früh schon bei uns auf dem Tisch. Und da hat das Autohaus Hermann Rein in Heilbronn eine Stellenanzeige als Verkaufsberater BMW neue Automobile ausgeschrieben gehabt.
Und dann gab es ein spektakuläres Einstellungsgespräch mit Wolf Manfred Rein.
Ich habe noch nie so geschwitzt in meinem Leben, nicht mal nach 3 Stunden Training.
Vorher oder danach?
Vor dem Einstellungsgespräch. Mhm. Letztendlich habe ich mich beworben.
Warum warst du so nervös? Weißt du das noch?
Ich glaube, das war...
Um deinen Eltern irgendwie zu beweisen, dass trotz hingeschmissenem Studium der Weg weitergeht?
Nee, ich glaube, das war es gar nicht. Ich glaube, man hat immer so eine gewisse Vision vor Augen, was man machen will. Und mich hat einfach diese Stelleanzeige fasziniert. Mich hat das Autohaus fasziniert, wenn ich vorbeigefahren bin. Aber ich hatte ja von Autos keine Ahnung. Also fachlich null Plan. Mich haben auch Autos nie wirklich fasziniert. Jetzt, dass ich sage, ich bin da schon gefangen gewesen seit Kindheit. Mein Vater ist mir zwar später mal ein Mercedes gefahren, aber wir haben vom Ford Consul über später der Mercedes irgendwo verschiedene Marken gehabt. Und irgendwas war in mir, wo ich gesagt habe, da bewerbe ich mich jetzt. Ich finde die Atmosphäre cool. Ich war schon mal in dem Autohaus, weil ich zwischendurch mal bei der Volksbank in Heilbronn gejobbt habe und da immer mal wieder die Vorstandsautos auch zum Service bringen durfte. Und irgendwas hat mich fasziniert. Und die Stelleanzeige kam wie aus dem Nichts für mich. Und ich habe gedacht, ich schreibe jetzt dahin, ob ich eingeladen werde oder nicht. I don't know. Ich weiß es nicht. Letztendlich kam der Anruf von der Petra Schmidt, das war die Assistentin unseres Seniorschefs, und hat mich zu dem Termin eingeladen. Und dann bin ich hin, wusste natürlich nicht, was ich anziehen soll. Irgendwo habe ich klar ein Hemd, saubere Hose. Und dann,
das war 2004, nachdem war, die Torwarthandschuhe.
Genau, das war 2004, ja. Irgendwann im Juli, August. Habe dann mein einzigstes Sakko, was ich zu dem Zeitpunkt besessen habe, übergeworfen. Ja, und bin losgetigert nach Heilbronn. Bin ins Autohaus, habe dann natürlich nach unserem Herrn Rhein gefragt, beziehungsweise nach der Petra Schmidt. Und witzigerweise saß die in dem Büro, wo ich heute sitze. Man ging eine lange Wendeltreppe nach oben im Autohaus, du kennst sie. Mhm. Und im Vorzimmer saß die damalige Sekretärin, hat ja noch nicht Assistentin geheißen, sondern Sekretärin Petra Schmidt, die mich wirklich herzlich empfangen hat. Aber mich gleich auch gebeten hat, dass wir noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen müssen, weil der Herr Rhein noch ein anderes Gespräch hatte. Also durfte ich bei der Petra Schmidt auf der Besucherstühle Platz nehmen, aber ich konnte klar und deutlich das Gespräch von unserem Seniorchef mit demjenigen, wo da drin war, ich kannte ihn nicht, wahrnehmen. Und ich habe gemerkt, dass das Gespräch von Minute zu Minute immer ernster, tiefgründiger, teilweise lauter wurde und meine Petra Schmidt auch schon ganz nervös wurde und versucht hat, mich immer wieder abzulenken und bei Laune zu halten. Und es hat nicht aufgehört und es wurde immer heftiger und es wurde diskutiert und ich habe gemerkt, wie meine Schweißränder im Hemd immer stärker wurde. Und irgendwann habe ich auch mal zu Petra Schmidt gesagt, Frau Schmidt, ich weiß aktuell nicht, ob ich überhaupt richtig bin hier. Ja. Weil ich natürlich auch nur Bruchteile von dieser Diskussion mitbekommen habe, aber sie war klar und heftig und ich habe den Mensch ja noch nie gesehen gehabt. Mhm. Wie du vorhin auch richtig gesagt hast, Internet gab es zwar schon, aber da war es nicht wie heute, dass jeder irgendwo zu finden war. Und ich wusste nicht, was kommt auf mich zu. Und ich wurde von Minute zu Minute nervöser. Irgendwann hat die Petra Schmidt gemerkt, dass ich so nervös bin, dass ich es fast nicht mehr aushalte. Dann hat sie mich in mein heutiges Büro, das damals unseren Geschäftsführer Gerd Ruff inne hatte, hat sie gemerkt, sie muss mich jetzt mal wegbringen von dieser Tür, von unserem Senior sein Büro. Und dann sind wir fast noch locker eine Dreiviertelstunde in dem Büro, in meinem heutigen Büro gesessen. Und sie hat mich immer wieder beruhigt und total lieb betreut. Sonst wäre ich wahrscheinlich zwischendrin abgehauen. Mhm. Ja. Letztendlich war das Gespräch beendet und mein Gespräch hat begonnen. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Wie gesagt, mein Sakko konnte ich nicht ausziehen, weil ich solche Schweißränder unter der Achsel hatte. Und dann betrat unser Seniorchef das Zimmer. Und ich war erstmal sprachlos, weil er so eine Aura hatte, dass jegliche Nervosität jegliche Aufregung eigentlich weg war. Mhm. Und wir haben uns in diesem Gespräch, glaube ich, fast eineinhalb Stunden unterhalten, aber keine einzige Minute über das Auto verkaufen. Nichts. Also der hat mich von meinem Bärtle im Gesicht über Freundin, über Lebensweg, Sport mit mir gesprochen, aber auf Augenhöhe, also auch nicht jetzt irgendwie ausgefragt oder belehren wollen, sondern wirklich, wir haben so toll miteinander gesprochen, dass er schon nach eineinhalb Stunde gesagt hat, Segi, so hat er mich übrigens auch später noch genannt, das kann was werden. Und letztendlich hatte ich noch am selben Tag meinen Arbeitsvertrag in der Tasche und er hat mich eingestellt als Verkäufer und mich über Jahre hinweg begleitet und unterstützt. Und
weißt du, was er in dir gesehen hat, was du vielleicht selber in dir noch nicht gesehen hast?
Oder? Ich glaube, der Herr Rhein war ein Mensch, der sehr viel Vertrauensvorschuss gegeben hat, aber auch ganz, ganz viel auf sein Bauchgefühl, auf seine Intuition gehört hat und weniger auf das, was jetzt vielleicht der Kopf sagt. Also er hat auch das Vorstellungsgespräch wirklich komplett anders geführt, wie ich es erwartet habe. Und Es war für mich eine Ruhe in dem Gespräch und auch eine Möglichkeit, mich einfach so, wiederzugeben, wie ich tatsächlich bin. Ich musste mich nicht verstellen. Es kam keine Frage, wo ich versucht habe, jetzt krampfhaft irgendwie mit dem Kopf zu lösen, damit ich das sage, was er hören will. Es war ein Gespräch, eine Kommunikation auf Augenhöhe, ohne dass er mich gekannt hat, ohne dass ich ihn gekannt habe, aber er so intuitiv den richtigen Schalter auch bei mir getroffen hat und das Interesse an mir gezeigt hat, dass ich auch das Interesse so an ihm entwickelt habe und wir wirklich eigentlich aus dem Bauch raus gesprochen haben.
Ja. Nach den anderthalb Stunden war das Hemd trocken?
Nach den anderthalb Stunden war das Hemd immer noch nicht trocken, weil es konnte nicht trocken sein. aber ich bin natürlich mit einem absoluten Glücksgefühl nach Hause gefahren und für mich war auch ab dem Tag sofort klar, das ist es. Ja. Keine Ahnung, was kommt, aber ich wusste, da bin ich richtig.
Und dann hast du da angefangen und bist so ein bisschen die Leiter über die Jahre nach oben gewandert. Was zwischendrin, glaub mal, oder war das davor
bei Jacke und Nike? Eigentlich nicht ganz. Ich konnte diesen, deshalb habe ich vorhin das auch so betont, diesen Traum vom Profisport oder vom Sport, der war für mich unheimlich schwer aufzugeben. Und komischerweise habe ich dann nach der Fußballerkarriere irgendwie auch versucht, den Beruf im Sport zu finden. Also das war so immer wieder im Kopf. Ja. Obwohl ich mich jetzt für das Thema Autohaus entschieden habe, hat mich das Thema, kann ich vielleicht in der Sportartikelindustrie, kann ich in der Sportbranche irgendwo Fuß fassen, um vielleicht das Netzwerk, die Kontakte und die Erfahrungen, die ich im Sport gesammelt habe, einsetzen zu können. Und ich war ab dem ersten Tag beim Autohaus Hermann Rhein glücklich und happy. Ich war auch relativ schnell erfolgreich, weil ich natürlich, wie man mich kennt, der gleiche Ehrgeiz an den Tag gelegt habe, wie im Sport auch. Und ich wollte einfach beide erfolgreiche mitspielen. Ich wollte nicht irgendwo im Mittelfeld oder weiter hinten rumdümpeln. Das heißt, ich bin von Anfang an auch an Schausonntagen drin gesessen. Ich habe fast jeden Sonntag investiert, habe dort die ganze Kundschaft begrüßt, betreut, die an diesem Schausonntag da war und habe die Kontakte geknüpft, um in der nächsten Woche oder die Monate drauf den Leuten ein Auto verkaufen zu können. Dennoch kam immer wieder dieser Gedanke mit der Sportbranche. Der hat mich nicht losgelassen. Und
wie lange hat es gedauert, bis du wirklich einen Haken hinter das Sportding machen konntest?
Eigentlich erst, als ich das Thema Jacko und Nike an den Nagel gehängt habe. Das kam nämlich jetzt, denn 2006 habe ich dann die Möglichkeit oder das Angebot bekommen, beim FSV Hollenbach, wo die Firma Jacko ansässig ist und der Chef von dem Ganzen, der Rudi Sprügel, der Inhaber, ja auch Vorstand ist vom FSV Hollenbach, hat mir das Angebot gemacht, bei Jacko arbeiten zu können, im Teamsportbereich und gleichzeitig aber bei Hollenbach auch Fußball zu spielen. Da ich den Traum nicht loslassen konnte, bin ich zu meinem Chef, zum Herr Rhein, und habe gesagt, Chef, es tut mir wirklich leid, ich bin Ihnen unendlich dankbar für das, was Sie für mich getan haben. Aus dem Nichts, ja, aus dem Sport eigentlich nur Fußball gespielt, ein bisschen studiert, mir die Möglichkeit zu bieten, in den Beruf einzusteigen. Aber ich kriege es nicht aus dem Kopf und ich werde es mir immer vorwerfen, wenn ich diese Chance, in die Sportbranche zu gehen, nicht versuche. Und genau in gleicher Manier, wie er damals mich eingestellt hat, hat er gesagt, Segi, ich finde es toll, wie Sie es machen und die Tür steht jederzeit offen. Das heißt, probieren Sie es. Ich finde es schade und ich bin traurig, aber wenn es nicht klappt, ruf mich an. So habe ich es gemacht. Ich habe im April, Mai 2006 im Rudi Sprügel zugesagt, ab der neuen Saison, sprich ab Juni, den FSV Hollenbach zu unterstützen und durfte den Vertriebsjob oder einen Vertriebsjob, da gibt es ja mehrere Vertriebler, durfte ich dann angehen. Aber irgendwie war auch das nicht das ganze Thema, was mich erfüllt hat. Wir waren auch dort erfolgreich. Wir sind Meister geworden mit dem FSV Hollenbach. Wir sind von der Landesliga in die Verbandsliga aufgestiegen. Aber dennoch war irgendwie nicht der Punkt, wo ich gern angekommen wäre, um auch in der Sportbranche Fuß zu fassen. Hat auch noch ein paar andere Hintergründe gehabt. Auf jeden Fall habe ich das Außendienstgebiet gehabt, das runterging bis ins bayerische Allgäu. Und durch Zufall, man kennt sich in der Sportbranche, habe ich den Außendienstler von Nike kennengelernt, den Rolf Kramer. Und der hat ein Angebot von Nike für eine weitere höhere Position und hat für seine Position Nachfolger gesucht. Und letztendlich waren wir da oft im Austausch und Rolf hat gesagt, du bist genau der Typ, ähnlich wie ich, so stelle ich mir das vor. Bernd Schmieder, VfB Stuttgart-Legende, war damals Deutschlandchef von Nike im Teamsportbereich. Wir haben uns zusammengesetzt, musste natürlich durch einen internen Prozess durch, aber Nike wollte mich haben. Und ich habe gesagt, okay, ich riskiere es nochmal, ich probiere es nochmal. Bin sportlich, aber dann, es ging ja nicht, dass ich in Hollerbach spiele und bei Nike arbeite. Bin dann wieder zum Heilbronner Verein zurück, damals FC Heilbronn. Mhm. Aber dann kam für mich was ganz Erschreckendes, was ich so nicht kannte. Und ich konnte mich da auch nicht wiederfinden. Nike ist ein Weltkonzern. Ich war kurze Wege, schnelle Entscheidungen, Familienunternehmen gewohnt. Und Nike Weltkonzern, ich übertreibe es jetzt mal, wenn man da ein Lanyard oder einen Ball zugeben wollte für eine tolle Order, was ein Kunde gemacht hat, musste man das schon wieder absegnen lassen und freigeben lassen. Und das waren einfach nicht die Strukturen, wo ich mich wohlfühle. Ich habe dann aber gar nicht lang rumgemacht, weil ich einfach gemerkt habe, das ist es nicht. Ich habe den Rolf Kramer angerufen und habe gesagt, Rolf, ich mache dir zuliebe die Order zu Ende. Ich betreue diesen Zyklus, aber such bitte deine neue für mich. Ich schaffe das nicht. Ich habe mein Büro in Sindelfingen gehabt. Ich war permanent auf der Autobahn unterwegs. Ich stand im Stau. Und diese Strukturen mit Konzernen komme ich nicht klar. Hm. Wie es der Teufel aber so will, habe ich zu dem Zeitpunkt immer wieder in der verrücktesten Situation vorm Friseur, im Einkaufsladen, an der Tankstelle unseren Seniorchef wieder getroffen. Und auch da hat er wieder das Gespür gehabt, mit einer Frage direkt den Kern zu treffen. Und er wusste, dass mir es nicht gut geht. Und auch da hat er immer wieder gesagt, ruf mich an, sag Bescheid. Hm. Letztendlich kam so, im September 2007 war ich wieder zurück beim Autohaus Hermann Rein in meiner alten Rolle. Wir haben natürlich noch ein paar Deals ausgemacht, welches Büro ich gerne hätte. Ja, da war er immer offen. Er war auch glücklich und happy, dass ich wieder zurück war, weil er wusste, er kann sich da auf mich verlassen. Meine Kundschaft habe ich auch wieder großteils übernommen. Und so ging der Weg weiter. Mhm. Bis ich dann Ende 2009 in mir gemerkt habe, das Verkäuferleben macht zwar immer noch Spaß, aber da gibt es noch ein Gefühl, dass ein bisschen mehr will. Und ich habe auch in den ganzen Phasen, wo ich Verkäufer war bei Autohaus Hermann Rein, viele Kunden von unserem Senior betreut. Das heißt, ich war auch in dieser Phase immer in sehr engem Austausch mit ihm, sehr engem Kontakt. Und auch da hat er gemerkt und gespürt, der will weiterkommen. Und letztendlich stand ich dann aber 2009 oben bei ihm und habe gesagt, Chef, ich bin soweit. Ja, war ja für mich auch ein Prozess zu sagen, ich habe den Mut, ich gehe das Risiko, ich gebe meine Kundschaft ein Stück weit auf. Ja, aber was gibt's denn? Ne? Ich wusste ja keine Position. Ich habe zwar eine Vorstellung gehabt. Ursprünglich war die, ich möchte mal Verkaufsleiter werden. Habe dann mir auch einen Plan irgendwo zurechtgelegt, die Verkaufsleiterausbildung bei BMW zu machen, um dann als erfolgreicher Verkäufer den nächsten Step zu schaffen, in die Verkaufsleiterposition zu kommen. Aber mir war klar, ich kann das nicht im gleichen Betrieb machen. Ja, wir waren da einfach zu gut untereinander, zu eng untereinander in der Verkaufsmannschaft. Und letztendlich bin ich dann Ende 2009 bei unserem Chef gestanden im Büro und habe gesagt, Chef, ich bin soweit, aber ich weiß nicht genau, in welche Richtung das es gehen kann. Und auch da hat er gesagt, super, ich mache mir Gedanken und wenn ich eine Idee habe, komme ich auf Sie zu. Ich glaube, es hat keine 3 Monate gedauert. 2, glaube ich. Es war noch Ende 2009, also ich glaube im Dezember. Und wir haben eine kleinere Filiale in Bad Rabenau Und die hat er mir angeboten, als mitverkaufender Verkaufsleiter zu machen. Ursprünglich nicht als Niederlassungsleiter, das gab es in dieser Filiale noch nicht und zu der Zeit auch nicht. Das heißt, er hat gesagt, du gehst raus, verkaufst mit, guckst ein bisschen nach dem Rechte und versuchst, die Filiale voranzutreiben. Der Vertrieb war in Rappenau nicht immer ganz so einfach, aber er setzte mir mehr oder weniger die Pistole auf die Brust und hat gesagt, entweder du bringst zum Laufen und der Vertrieb voran oder wir müssen uns ernsthaft überlegen, den Betrieb zu schließen. Es war natürlich in dem Step auch gleich mal wieder, wow, okay, neue Herausforderung, aber was für eine. Ich hatte aber das gute Gefühl dabei, er hat mir seine Unterstützung zugesagt und ich habe die Herausforderung angenommen. Das heißt, ich habe 2010 im Januar meine erste Filiale übernommen, Bad Rappenau, damals 10, 11 Leute mit Werkstatt, mit Vertrieb, mit Gebrauchtwagenverkauf. Letztendlich habe ich das ausgebaut. Wir waren zum Schluss knappe 20 Leute, 21 Leute. Wir haben den Gebrauchtwagenbereich erweitert, wir haben den Neuwagenbereich erweitert. Fast jeder Kunde ist natürlich mit mir mit. Ja, das war natürlich für mich ein riesen Vorteil. Ich habe schon immer die Kundenbeziehung an erste Stelle gesetzt im Verkauf. Fachlich kann man immer alles lernen, aber das Thema Kundenbeziehung, Freundschaften, was da entstehen, das hat man oder hat man nicht. Und deshalb war ich auch froh, dass die Kundschaft mit mir mitging nach Bad Rappenau. Und die Kundschaft aus Bad Rappenau haben wir dann auch noch quasi betreut. Und so ist was ganz Großes gewachsen. Die Filiale wurde echt zu einem tollen Betrieb. Wir haben Mitarbeiter aufgestockt. Und ich wurde auch nach relativ kurzer Zeit dann zum offiziellen Niederlassungsleiter ernannt, weil unsere Chefs, auch der Gerd Ruff, der mich in dieser Zeit, unseren Geschäftsführer, der mich jederzeit unterstützt hat mit Themen, hat gemerkt, da ist einer, der Verantwortung übernehmen will. Nicht nur für die tolle Sachen, sondern auch für Personalentscheidungen, Grundsatzentscheidungen, Baumaßnahmen. Ich war ja vom Toilettenpapierbesteller bis zu Baumaßnahmen über Neuanschaffungen, alles zuständig. Letztendlich wurde ich dann nach relativ kurzer Zeit Niederlassungsleiter und habe das dann auch 5 Jahre gemacht. Der Plan war aber ursprünglich immer noch, diese Chance zu nutzen, alle Facetten von jeder Abteilung kennenzulernen, weil natürlich kurze Wege, Austausch in alle Abteilungen sehr eng miteinander vertraut und habe nebenher meine Verkaufsleiterausbildung gemacht. Und der Plan war ursprünglich dann mal, in ein großes Haus zurückzukehren, um Verkaufsleiter zu sein. Aber auch das kam anders. Das heißt, 2015 kam ein Telefonat, wurde ich einbestellt. Und unseren Gerd Ruff, Geschäftsführer, hat mich dann gefragt, Mensch, Herr Seeg, Sie sind jetzt seit 5 Jahren Niederlassungsleiter von Bad Rappenau. Sie sind gut in dem, was Sie tun. Können Sie sich auch vorstellen, das immer großer Haus zu machen? Und dann war ich natürlich hin und her gerissen, weil ich eigentlich meinen Weg anders geplant hatte, wollte Verkaufsleiter werden. Der Gerd Ruff aber gesagt hat, Mensch, Herr Seeg, wenn du das im Kleinen kannst, die Themen sind im Großen die gleichen, aber halt mit mehr Personal. Wir unterstützen dich, wir trauen dir das zu. Es war die Filiale Ludwigsburg, die aus einer Insolvenz raus von uns übernommen wurde. Ich war früher Ditting und Schwarz an der Autobahn, für viele ein Begriff. Und diese Filiale hatten wir übernommen gehabt, 2014, ist aber dann nicht so richtig ins Laufen gekommen. Vor allem auch im Vertrieb, im Verkauf. Neuwagen fängt immer alles an. Wenn man diesen Bereich voranbringt, dann kommen die anderen Bereiche alle nach. Und das war dann das Angebot, diese Filiale zu übernehmen. War für mich aber ein wahnsinnig großer Schritt. Ich habe mich innerlich irgendwie noch nicht bereit dazu gefühlt, weil ich immer an dem Plan festgehangen bin, Verkaufsleiter zu werden. Und dann habe ich eigentlich schon abgesagt gehabt. Ja, ich habe zugesagt, ich habe abgesagt. Dann kam auch da wieder der Anruf von unserem Seniorchef. Wir haben uns getroffen in Heilbronn und auch da kam wieder die Unterstützung von allen Seiten. Ralf Rhein, unseren Juniorchef, Gerd Ruff, unseren Geschäftsführer, unser Oberhaupt, der Seniorchef, hat gesagt, wenn wir alle hinter dir stehen, was soll denn passieren? Ja, wir unterstützen dich bei allem, was wir können. Und du hast jetzt so viel mitgenommen in den 5 Jahren. Mach's, hat er gesagt. Segi, mach's. Und daraufhin habe ich die neue Herausforderung angenommen.
Hast du ihm vertraut dann?
Ich habe ihm vertraut. Ich habe allen vertraut. Ja, es war für mich einfach ähnlich wie im Fußball. Ich komme wieder auf das Thema zurück von vorher. Wenn die Rückendeckung da war, die musste ich vielleicht hier im Dreierpack spüren, dann konnte ich das angehen. Und so haben wir auch Ludwigsburg zu einer erfolgreichen Filiale führen können. Aber nicht durch mich, sondern durch das Team, was da gewachsen ist. Ja, klar musste ich die Strukturen neu ordnen. Nach Insolvenz doppelt schwer. Alle Mitarbeiter gebrandmarkt, teilweise kein Geld mehr bekommen von der vorherigen Inhabern. Da waren ganz, ganz viele Dinge und da musste ich ganz, ganz, ganz viel Aufbauarbeit leisten. War auch echt anstrengend, aber für mich natürlich eine tolle Chance, ganz viele neue Erfahrungen zu sammeln.
Mhm. Wie lange hast du das gemacht, bis es nach Heilbronn ging?
Sage und schreibe 7 Jahre. Mhm. Ja, mir kommt es gar nicht so lang vor, aber ich war dann von 2015 bis 2022 war ich in Ludwigsburg, was natürlich schon für mich einfach eine tolle Möglichkeit war, Erfahrung zu sammeln, einen neuen Markt kennenzulernen, eine neue Region kennenzulernen. Da kommt wieder die Fußballwelt ins Spiel. Die Welt im Fußball ist sehr, sehr klein. Man hat Leute wieder getroffen in ganz anderen beruflichen Zweigen, die man aus dem Sportplatz oder vom Sportplatz kennt, von früher aus der Oberliga-Zeiten. Und auch da hat der Fußball wiederum die Türe geöffnet für den Beruf. Ja. Mhm. War wirklich toll. Durfte das 7 Jahre machen und habe dann im Ende 2021, Anfang 2022 die Chance bekommen, weil natürlich doch sehr, sehr viel Zeit auf der Strecke blieb mit der Fahrerei auf der Autobahn. Und ich habe das immer mal wieder angebracht, wenn sich in Heilbronn eine Möglichkeit ergibt. Zur Seite hat es immer mein Chef, der Gerd Ruf, mitgemacht, diese Position. Aber auch diese Position bekommt immer mehr Themen. Und dann war klar, das kann er auf Dauer so nicht weitermachen. Und dann ergab sich die Position und ich habe die Möglichkeit bekommen, den gleichen Job im Haupthaus, im Mutterschiff bei uns, da, wo für mich alles begann, fortzuüben oder weiter zu machen.
Und irgendwann dazwischen, und jetzt kommen wir zu deiner Krise,
ja,
hat es dich aber weggehauen. Du hast mir das erste Mal erzählt, haben wir uns, glaube ich, 2021 zum 25-Jährigen von unserem DFB-Pokalsieg getroffen. Und irgendwie kamen wir auf das Thema Krisen und dann hast du erzählt, dass dich weggerüttelt hat, weiß nicht, 2015,
2016,
2019.
2018, 2019.
Und wie du damit umgegangen bist, etc. pp. Deshalb, ja, erzähl mal, wie hast du gemerkt, dass was nicht stimmt? Weil, ne, als wir Anfang des Jahres gesprochen haben, hast du gesagt, ey, immer eigentlich Karriere nach oben. Du hast jetzt nachgezeichnet, es ging immer nach oben. Klar, Fußballprofi nicht, das war so ein Traum. Aber eigentlich hast du es dir und anderen bewiesen, dass du es kannst in unterschiedlichen Bereichen und warst aber trotzdem nie wirklich zufrieden, hast dich trotzdem hinterfragt, gezweifelt. Und irgendwann wahrscheinlich gemerkt, das ist mehr als so ein normaler Zweifel, den du bisher hattest, vielleicht.
Ja, das Thema bin ich gut genug, hat mich eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt mein ganzes Leben lang begleitet. Das heißt, den ganzen Ehrgeiz, was ich aus dem Sport ins berufliche Dasein übernommen habe, hat mich gepusht, hat mich vorangetrieben, hat sicherlich auch zu meinem Erfolg oder zu unserem Erfolg in den einzelnen Filialen dazu beigetragen. Aber es war ein schleichender Prozess, den ich bei mir innerlich so spürte. Und zwar ziemlich ab diesem Zeitpunkt, wo ich dann letztendlich ganz die Torwarthandschuhe an den Nagel gehängt habe. Das war mit der Geburt meines ersten Sohnes 2012. Das war für mich klar. Wir haben das besprochen gehabt in der Family mit meiner Frau, dass wenn meine Kinder oder wenn Kinder von uns auf die Welt kommen, dass ich diese Verpflichtung auch am Wochenende noch für den Sport da zu sein, aufgeben möchte. Es waren viele, viele schöne Jahre, aber natürlich geprägt davon, auch immer diese Verpflichtung zu haben, trainieren zu müssen und an Spieltagen da sein zu müssen. Deshalb, da gab es nie eine Diskussion, das war klar. Das habe ich gemacht.
Und war das so eine Vereinbarung aus Vernunft oder war das eine intuitive?
Das war eine intuitive. Ich habe das gespürt und ich habe auch auf diese Verpflichtung zu haben, nach so vielen Jahren, du kennst das als Sportler, einfach keine Lust mehr gehabt. Ich wollte frei sein. Mhm. Ja, ich wollte die Wochenende gestalten, ich wollte die Zeit mit den Kindern verbringen, weil ich auch da wusste, ich habe einen Job, der keine 40 Stunden hat. Ja, ich bin oft auch abends länger da gesessen, wenn die Kunden Zeit hatte und dann auch später nach Hause gekommen. Und dann war für mich klar, die Wochenende will ich frei haben. Aber der Sportausgleich, das Kameradschaftliche, das Miteinander fiel natürlich auch weg. Das hat man dann schon vermisst.
Hast du es von Anfang an bewusst wahrgenommen, dass dir das fehlt? Oder?
Nee, das kam eigentlich erst später. Aber man hat natürlich dann versucht, für sich selber einen Ausgleich zu schaffen. Ich bin dann laufen gegangen, so wie heute auch. Aber ich bin laufen gegangen unter Druck. Also das heißt, der innerliche Ehrgeiz, die Anspannung, die wieder aus dem Sport mitgenommen wurde, begleitete mich auch da. Das heißt, wenn ich laufen ging, dann war unter 10 Kilometer, war schon eine Pfeife. Ja. Man hat darüber gesprochen, man hat mit anderen darüber gesprochen. Jeder hat sich irgendwo wieder verglichen, ja, wie viel läufst du denn? Und so hat sich unterbewusst natürlich schon wieder ein Druck und ein Stress aufgebaut. Das heißt, das war mein sportlicher Ausgleich. Ich war damals der Meinung, ich muss Sport machen, um einen Ausgleich zu schaffen. Für den Kopf, für meinen Alltag. Und irgendwann habe ich gemerkt,
da war der Sport am Ende, also so wie du ihn dann betrieben hast, mehr Stress noch obendrauf?
Heute ja, zu damaliger Zeit nein. Mhm. Da war das für mich ein Gefühl, dem ich nachgehen musste, wo ich gedacht habe, ich kriege den Kopf frei. Aber dass ich mich da zusätzlich unter Druck setzte und vielleicht nach 5 Kilometer eigentlich schon platt war, ich aber keinen Helikopter kommen lassen konnte, der mich abholt und wieder nach Hause fliegt. Also bist du ja die 10 Kilometer durchgelaufen. Aber letztendlich mit der Konsequenz, dass am nächsten Tag platt warst, du in die Übersäuerung gegangen bist, deine Muskeln platt waren und schon wieder innerlich eigentlich. Das ist das Entscheidende, diese innere Ansprüche, diese innere Haltung an mich ja morgen oder übermorgen wieder weitermachen zu müsse. Ja, also es ist schon ein Stück weit getrieben gewesen. Letztendlich schlich es sich dann aber, und deshalb sage ich, das war ein schleichender Prozess, immer wieder Dinge ein bei mir, wo ich gemerkt habe, boah, ich habe Muskelschmerzen, ich habe Gelenkschmerzen, ich habe Nackenverspannungen, ich schlafe schlecht. Ja. Dann kamen Schlafstörungen dazu. Also das ist jetzt schon ein Prozess, der nicht über 4 Wochen ging, sondern wirklich über Jahre. Mhm. Und irgendwann, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, ja, das war eine Heißhungerattacke, da kam alles dazu, aber ich habe mich dann immer wieder so aus dem ganzen Thema rausgemogelt, mal wieder Diät gemacht, mal wieder noch mehr Sport gemacht, dann mal wieder der Sport sausen gelassen in den Wintermonaten, da hast du eh nicht so die Laune, morgens Dunkelheit, dann bist du wieder nicht rausgekommen, dann hast du wieder zugenommen. Im Frühjahr bist du wieder Vollgas on Tour gewesen. Also es war immer ein Auf und Ab. Immer. Mhm. Und so hat man sich eigentlich von Jahr zu Jahr gehangelt. Aber die Probleme, das heißt diese Schlafstörungen, nachts aufwachen, um 3 Uhr wach sein, abends auf der Couch zu liegen, innere Unruhe zu spüren, ein Gefühl in den Beinen zu haben, ähnlich wie Restless Legs, aber es war kein Restless Legs. Das wurde eigentlich immer stärker und die Sehnsucht in mir, irgendwo wieder Ruhe zu finden, Friede zu finden, Stille zu finden, die wurde immer größer, aber ich konnte nichts damit anfangen, obwohl ich auch im Sport schon mit Mentaltraining zu tun hatte, wurde mir aber auch erst später bewusst, auch über den Philipp Laux. Ich habe zum Schluss in Sandhausen auch schon für mich versucht, mental was zu tun, aber ich wusste nicht, was Mentaltraining heißt. Und ich wusste nicht.
Was hast du damals versucht?
Ich habe damals noch, da gab es dann noch den Discman, ne? Da hat man sich eine CD reingehauen vorm Spiel oder abends noch und hat versucht, da über Atemübungen irgendwie innere Ruhe zu finden. Aber mir ist nicht gelungen, weil ich nicht gewusst habe, was Mentaltraining oder auch Meditation für mich damals bedeutet hat oder was das überhaupt bedeutet. Ich bin nicht weitergekommen, habe es dann aber auch aufgegeben. Letztendlich war es so, dass diese Probleme immer stärker wurden.
Hast du mit jemandem drüber gesprochen, aus dem privaten Umfeld oder sowas, Familie?
Eigentlich mit meinem Hausarzt. Mhm. Ja, mein Hausarzt in Heilbronn dir. Und mit mir. Mhm. Ich habe es eigentlich mit mir ausgemacht. Man hat es mir nicht angemerkt, keiner, weder im Beruf noch privat. Klar gab es dann immer mal wieder mehr Phasen, wo ich auch das Wochenende genutzt habe oder nutzen musste, um einfach nichts zu tun. Aber das ging dann wirklich weiter bis dahin, dass ich echt auf der Couch gelegen bin. Ich selber habe es nicht als Depression wahrgenommen. Ich war einfach platt und müde. Heute kann ich sagen, es war eine Depression. Und trotzdem hat man es mir nicht angemerkt. Also meine Frau hat dann schon gemerkt, heute ist jetzt mal wieder ein Tag, da geht nichts. Ja. Aber ich habe mich immer wieder aufrappeln können, weil ich wieder wie im Sport immer wieder nach Lösungen, nach Wege gesucht habe, wie kann ich weiterkommen, was kann ich tun. Ich habe sämtliche Ärzte gekannt, mein Netzwerk aus dem Sport und dem Beruf über Ärzte ist ja bis heute phänomenal. Das heißt, wenn ich was gehabt habe, war ich immer am nächsten Tag beim Arzt. Wir konnten ausschließen, dass was Schlimmeres ist und für mich ging es wieder weiter voran. Aber die Probleme an sich, die waren immer da und die sind immer stärker geworden. Mhm. Ich habe dann...
Es war dann länger Gelenkschmerzen, stärkere Nacken verspannt,
so
ohne zu
aus.
Wissen,
so wo es herkommt. Tägliche Kopfschmerzen, Nackenverspannungen. Habe dann versucht, über Massage, Physiotherapie das Ganze zu lockern. Über einen Chiropraktiker, der Andreas Adam aus Heilbronn, der für mich ein ganz, ganz wichtiger Ansprechpartner war, der quasi meine blockierte Gelenke auch immer wieder versucht hat zu mobilisieren. Aber er mir von Anfang an schon gesagt hat, nachdem wir uns enger kennengelernt haben, Sven, solange du die mentale Geschichte für dich nicht regeln kannst und daraus entsteht deine ganze Anspannung, deine innerliche Anspannung, Verspannung, dann wird es schwierig für mich.
Hat er das ein bisschen näher erklären können, außer mit dem Wort deine mentale Geschichte?
Also naja, wusstest du, was er meint? Er hat mich relativ schnell analysieren können und er hat mich er hat's relativ schnell auf den Punkt gebracht, dass dieses permanente Gedankenkarussell, diese permanente Gedankenwellen, Brainwaves, die mich den ganzen Tag irgendwo festgehalten haben, dass die einfach gewisse Auswirkungen haben auf den Körper. Mhm. Weil das Muster funktioniert immer gleich. Aus Gedanken entstehen Emotionen, aus Emotionen entstehen körperliche Beschwerden, ja, wenn die nicht gelöst werden können. Und dann entstehen Verspannungen, dann entstehen Wirbelblockade, dann entstehen die Schmerzen im Rücken, Kopfweh, Nackenschmerzen, Sehstörungen, ja, Wahrnehmungsstörungen.
Hattest du alles?
Hatte ich alles. Mhm. Ja. Keiner hat es mir angemerkt. Ich konnte es irgendwie kompensieren. Bin auch immer wieder zum Andi Adam, habe mir bei ihm Rat und Hilfe geholt. Und wir haben viel gesprochen, wo man eigentlich gar nicht die Zeit hatte, aber es war immer kurz und intensiv, weil er in diesem Bereich auch schon länger für sich was macht. Und letztendlich kam es dann irgendwann an den Punkt, wir haben noch 2018 unser Haus nochmal umgebaut. Ich habe das Ganze, wir haben drin gewohnt, mit zwei Kindern drin gewohnt, in der Baustelle, fast ein Jahr lang. Das habe ich neben dem Job mit organisiert. Alle Handwerker waren irgendwo Leute, die ich gekannt habe. War ich noch Bauherr. Und irgendwann kam der Tag, wo ich in Ludwigsburg durch den stationären Blitzer durchgefahren bin, weil ich in der Mittagspause heimgerast bin auf die Baustelle, wo mir das erste Mal so richtig bewusst wurde, jetzt erreicht es einen Punkt, wird es grenzwertig und gefährlich. Ja. Aber auch das ging immer irgendwie wieder weiter. Ich habe mich irgendwie von Asch zu Asch hangeln können. Wir haben die Bauphase toll überstanden. Der Bau war fertig. Und ich weiß noch wie heute, ich wollte das Zimmer von meinem großen Sohn streichen. Ganz oben im Dachgeschoss. Wir haben das Dachgeschoss ausgebaut. Es war alles fertig, ich wollte aber nochmal die Farbe erneuern und da einfach nochmal alles weiß machen. Ich bin in der Kellerrunde gegangen, habe alles hingerichtet, bin mit der Farbe, mit dem ganzen Zeug wieder hoch, habe die Steckdose abgeklebt und wollte die Decke streichen oder die Wände und Decke streichen und es ging nicht mehr. Ich habe diesen Farbroller mit dem Stiel dran nicht mehr an die Decke gebracht.
Hast du es versucht?
Oder? Ich habe es versucht, es ging nicht mehr. Und innerlich war ein Dialog bei mir, der gesagt hat, ich kann mit dir so nicht mehr weitermachen. Und das hat man
hast du öfter so...
Die Stimmen im Kopf bei mir oder die Dialoge, die ja jeder hat, die habe ich schon wahrgenommen. Aber so bewusst wie an diesem Tag. Diese Gedankenströme und diese Stimme im Kopf, die war so klar, dass ich aber nicht wusste, was ist jetzt da gerade passiert. Welche Stimme war denn das überhaupt? Ja, war das jetzt die Gedankenstimme? Oder war das ich, der gesagt hat, ich kann mit dir so nicht mehr weitermachen? Und ich habe es nicht geschafft, das Zimmer zu streichen und ich bin auf dem Boden gesessen und habe zusammengepackt, habe es alles wieder in den Keller runtergebracht und habe zu meiner Frau gesagt, jetzt ist ein Punkt erreicht, ich kann nicht mehr. Ich muss raus. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, was passiert, ich weiß nicht, was kommt.
Kam das für Sie völlig überraschend?
Total überraschend, ja. Kam natürlich auch bei ihr dann gleich Themen und Gefühle und Zweifel. Stimmt bei uns irgendwas nicht? Stimmt in der Familie was nicht? Stimmt in der Beziehung, in der Ehe was nicht? Ich habe mich da aber gar nicht groß drauf eingelassen, weil das für mich gar kein Thema war. Nur für meine Frau war es natürlich schwierig, das Thema dann so verarbeiten zu können. Ja. Und ich wusste ja auch gar nicht, wohin. Ich habe einen sehr engen Draht zu meinem Hausarzt, zum Albrecht Mühlschlägl in Heilbronn, der Sportmediziner ist, der Internist ist, der Hausarzt ist, mit dem ich viel darüber gesprochen habe, weil ich habe ja fast...
Der hat es gewusst.
Der hat es gewusst. Ich habe ja fast zweiwöchentlich seine Arztpraxis besucht, weil es wieder irgendwo anders gezwickt hat. Mhm. Ja. Nach diesem Sonntag bin ich zu ihm hingefahren und habe gesagt, Doc, ich brauche jetzt was ganz anderes, ich muss raus. Ja, ich habe keine Ahnung, können Sie mir helfen? Und dann hat er gesagt, Herr Seeg, ich unterstütze Sie bei allem, was geht. Aber in diesem Bereich sind meine Erfahrungen auch nicht so groß, wo man hingeht und was man macht. Ja. Letztendlich wieder, wie im Sport, wie im Beruf, habe ich mich selber auf die Reise begeben. Die Kraft habe ich noch gehabt und habe recherchiert, was man tun kann. Welche Kliniken,
gab es inzwischen Internet.
Da gab es Internet. Welche Kliniken das es gibt. Und auch hier habe ich im Bauch ein Gefühl gehabt, dass es was anderes sein muss als das stinknormale. Ja, weil wenn du heute in einer Krise steckst, viele nennen es Burnout, ich mag den Begriff nicht so arg, für mich war es eine Krise, ich habe es auch nie als Burnout bezeichnet. Gibt es viele Wege, aber viele Leute kommen ein Jahr, zwei Jahre später erst wieder zurück. Und für mich war klar, ich muss raus, aber ich will wieder zurück. Also für mich stand immer außer Frage, dass die Situation, wo ich jetzt bin, mit dem Beruf zu tun hat, mit den Anforderungen des Berufs zu tun hat, sondern mir war von Anfang an klar, das hat mit meiner inneren Haltung, mit meiner inneren Einstellung, mit meinen Ansprüchen an mich selber zu tun und dass ich da was ändern möchte.
Und sind dann so die über davor Jahre, Monate und Jahre so inneren Dialoge wieder so aufgepoppt, dass dir das schnell so klar war, dass es nicht die beruflichen Anforderungen sind oder?
Nee, es war ein Gefühl. Mhm. Es war ein Gefühl.
Und dann, was hast du, so eine Speed-Klinik, also auf Schnelligkeit?
Auch da bin ich wieder, über mein Bauchgefühl gestolpert, dem ich übrigens schon oft und sehr früh gefolgt bin, es aber über die Jahre sicherlich verloren habe. Ja. Aber in diesem Moment bin ich intuitiv meinem Bauchgefühl gefolgt. Ich habe vor einigen Jahren einen Kinderpsychologe kennengelernt, Thomas von Stosch aus Weinsberg. Und Ich habe mit ihm mal über seinen beruflichen Werdegang gesprochen und da hatte ich noch was in Erinnerung, dass er mal in Bad Kissingen an einer Klinik gearbeitet hat, mitgearbeitet hat, wo es für Führungskräfte ein spezielles Angebot gab, solche Auszeiten, solche Klinikaufenthalte zu machen. Mhm. Und ich habe den Herrn von Stosch angerufen und habe gesagt, Herr von Stosch, Sie haben ja darüber mal erzählt, gibt es das denn noch? Ja, ich weiß, dass Sie nicht mehr da sind, aber gibt es das noch, die Möglichkeit? Und er hat mir gesagt, jawohl, und er wird mir das auch empfehlen, weil es ein komplett anderes Programm war. Es war nicht wie in den normalen Kliniken erstmal 9 bis 12 Wochen oder länger raus. Ich habe mir auch an 2 andere Kliniken angeguckt, übrigens, bevor ich auf das Bauchgefühl kam. Und da war für mich klar, wenn ich in so eine Klinik gehe, dann komme ich kranker zurück, wie ich bin. Und ich bin dann auf den Rat von ihm nach Bad Kissingen gefahren, habe mir die Parkklinik dort angeschaut, die zu dem damaligen Zeitpunkt tatsächlich 3 Wochen lang Angebote hat für Führungskräfte, das heißt irgendwo Menschen gleicher Ebene, gleiche Herausforderungen unter sich, um wieder, ja, weiß gar nicht mehr so genau, wie sie es beschrieben haben, einfach den Weg zu sich zu finden, um die innere Ruhe wieder zu finden. Bevor
wir auf den Klinikaufenthalt dann kommen, du hast ja nicht nur deine Frau, sondern auch deinen Chefs erzählen müssen.
Das kam erst jetzt, genau. Also ich bin nach Bad Kissingen gefahren, habe mir das angeschaut. Und dann war klar, ich mache das, ich will das machen.
Und bis in der Zeit, also wie viele Tage lang dazwischen von, okay, ich krieg die Farbwalze nicht hoch, bis ich gucke mir die Klinik in Bad Kissingen an?
Locker nochmal 2 Monate.
Da hast du durchgezogen Monate, auf Arbeit.
Habe ich durchgezogen. Das hat keiner gemerkt. Ich habe funktioniert. Mhm. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass mir schwerfällt, auch Entscheidungen zu treffen, dass mir schwerfällt, mich für gewisse Dinge oder auf gewisse Dinge zu konzentrieren, weil diese Gedankenströme aus allen Bereichen, kann ich gar keinen bestimmten Bereich nennen, eigentlich gar nicht abgerissen sind. Das heißt, ich war permanent irgendwo im Kopf gefangen. Entweder mit meinen Schmerzen oder mit meinen Herausforderungen, privat oder im Job. Das heißt, ich war permanent immer irgendwo im zwanghaften Denken festgesteckt, muss man einfach so sagen. Nachdem ich die Klinik angeguckt habe, war für mich klar, das wäre eine Möglichkeit, wo ich auch bauchgefühlsmäßig mit klarkomme, weil ich wollte wieder zurück und ich wollte auch meinen 2 Chefs einen Weg präsentieren, wo sie auch die Möglichkeit haben, mir meine Stelle freizuhalten. Weil wenn ich heute hier 2 Monate, 3 Monate weg bin, auf so einer Position, funktioniert ja nicht. Ja. Für mich war klar, ich suche das Gespräch, ich habe das Gespräch auch sehr schnell gesucht, bin mit beiden Geschäftsführern oder mit dem Ralf Rhein, Juniorchef und dem Geschäftsführer Gerd Ruff, zusammengesessen und bin genauso wie heute hier auch am Schreibtisch gesessen und habe gesagt, so und so sieht's aus. Ich muss raus, ich muss was für mich tun. Unterstützen Sie mich, halten Sie mir den Rücken frei, können Sie mir meine Position so lange aufrechterhalten. Ich möchte in jedem Fall wieder zurückkommen. Ich weiß nur nicht genau wann und ich weiß nicht genau wie. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und da gab es keine Sekunde der Zögerung von seitens meiner Chefs, sondern die haben sofort gesagt, Herr Sieg, wir unterstützen das, wir halten Ihnen den Rücken frei und machen Sie das. Und dann ging es relativ schnell, dass ich am 1. Mai, Feiertag war das, dann 2019
Tag der Arbeit
eingerückt bin. Und das war, ja, das war ein Erlebnis, wo erstmal für mich innerlich total zerreißend war, weil ich bin da in die Klinik eingerückt und ich war erstmal 3 Tage mit mir alleine. Nach dem Feiertag, ich glaube, da kam das Wochenende, dann ist da nicht groß was passiert. Und ich bin wirklich 3 Tage ohne Fernseher, ohne Handy, ohne was auch immer, bewusst ohne Fernseher, ohne Handy.
Gibt es gar nicht dort in der Klinik oder hast du dir so ein Zimmer gebucht ohne?
Gibt es. Es gibt einen Gemeinschaftsraum mit Fernseher, aber sie empfehlen, das Handy wirklich wegzulassen. Es wurde mir nicht weggenommen, das kann man alles selber entscheiden, aber ich habe gesagt, wenn ich das mache, mache ich es richtig, so wie, wie eigentlich auch der Grundsatz in der Vergangenheit. Und das war natürlich, drei schwierige Tage, was aber toll war an den Tagen, man merkt, das ganze System fährt irgendwie runter und die Dinge, die für einen okay sind und im Lot sind, die fahren relativ schnell wieder hoch. Und das war für mich wichtig, in den ersten drei Tagen zu erfahren auch.
Was ist runtergefahren, was ist hochgefahren?
Hochgefahren ist das Familiengefühl. Also das Glück und das Familiengefühl und der Zusammenhalt, was man an der Frau hat, was man an den Kindern hat, das ist relativ schnell wieder hochgefahren. Aber es kam eine Frage auf, wo ich mir in diesen drei Tagen immer wieder gestellt habe, was war die Stimme in meinem Kopf und wer bin ich eigentlich? Ja, also was war diese Kommunikation an diesem Tag X, wo ich die Zimmerdecke nicht streichen konnte? Und wer bin ich? Also wer bin ich als Sven Seeg? Es kann doch nicht sein, dass ich nur der Sportler bin oder der Berufsmensch oder der Typ, wo so und so aussieht. Da war immer irgendwie eine Sehnsucht da und ein Gefühl da, darüber mehr zu erfahren. Witzigerweise ging es dann aber nach den drei Tagen in eine ganz andere Richtung los. Wir hatten die Gespräche, Psychologen, Gruppengespräche und alle haben mich irgendwo, weil ich so aus dem Sport komme, auch so in die Richtung Sport wieder gedrückt, um Freiräume im Kopf zu bekommen. Also so den Ausgleich wieder im Sport. Da habe ich aber immer wieder betont, Mensch, da komme ich doch her. Also das kenne ich doch alles. Jetzt kommen wir wieder auf mein Bauchgefühl. Intuitiv habe ich mich für einen Kurs angemeldet. Damals nicht als Meditation beschrieben, sondern als Achtsamkeitskurs. Wo ich einfach das gelesen habe, das hat mich angesprochen und ich mich angemeldet habe. Und auch mein betreuender Psychologe, mit dem habe ich es natürlich abgesprochen in der Klinik, hat gesagt, du kannst es gerne machen, aber ich sehe dich jetzt eher woanders. Ja. Also bin ich in den Kurs marschiert, wo es darum geht, Achtsamkeit für sich selber zu entwickeln über Meditation. Hat die Frau Dr. Full aus Würzburg geleitet. Sie war nur Vertretung in diesem Fall für eine schwangere Kollegin und ich habe mich da reingesetzt und wir haben auch zusammen meditiert. Ich habe aber keine Ahnung.
War es eine Gruppe oder war das zusammen?
War eine Gruppe. Waren so 10 Leute. Sie hat eine Anleitung gemacht für die Meditation. Habe noch nie meditiert und habe auch gar keine Ahnung gehabt, um was es in Meditation geht und bin natürlich da Trinksesse und habe einfach mal alles auf mich zukommen lassen. Ich habe eine gewisse Ruhe gespürt, allein, dass ich schon während dieser Achtsamkeitsgruppe sehr ruhig war, war es natürlich in der Meditation auch sehr ruhig und das hat mir einfach gut getan. Aber ich wusste nicht, um was es geht. Und letztendlich habe ich immer nach der dritten Veranstaltung habe ich dann mal gedacht, Mensch, die Frau Dr. Full, die will eigentlich gar nichts von einem. Die macht so ihren Kurs und jetzt spreche ich sie einfach mal an und bin dann auf sie zugegangen und habe ihr genau das so wiedergegeben, wie ich es gerade beschrieben habe, dass ich eigentlich nicht wirklich weiß, ob ich auf dem richtigen Weg bin und was ich da damit anfangen kann. Und sie hat mich aber relativ schnell mit einem Lächeln angeguckt und hat gesagt, Herr Seeg, Sie sind auf dem richtigen Weg, weil allein diese Fragen, die Sie mir stellen, auch während des Kurses, zeigen mir, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Aber dann sage ich, ja, was? Ich kriege ja nichts zurück. Sagt sie, den Weg müssen sie selber finden. Puh, dann bin ich erstmal wieder da gestanden und habe gedacht, okay, den Weg muss ich selber finden. Was soll ich denn jetzt da damit anfangen, wenn mich niemand begleitet, hier weiter in die Tiefe einzusteigen? Nach dem fünften Kurs habe ich dann, glaube ich, zurückgesagt, Frau Full, also ich komme so nicht weiter. Können wir uns auch mal face-to-face irgendwie austauschen, ohne die andere? Und dann hat sie gesagt, lieben gern. Und wir haben uns dann 2,5 Stunden zusammengesetzt in ihrer freien Zeit, in der Klinik, in ihrem Büro. Und sie hat mich dann begleitet bis zum heutigen Tag zu finden, eigentlich, wer ich bin. Und dieses Wer ich bin nicht in irgendeiner Form oder in Worten zu suchen, sondern im reinen Gefühl. Und das hat bei mir funktioniert über Atembewusstsein und über Meditation, über den inneren Körper.
Das ist
sicherlich in unserer Kultur mittlerweile etwas weiter verbreitet, was Meditation betrifft, aber ich glaube, die meisten können nicht so wirklich beschreiben, was Meditation eigentlich ist. Und auch ich wusste das nicht. Ja. Das war eine Reise über, wenn man es jetzt heute beschreibt, 2019 bis heute, wo zwei sehr intensive Jahre dabei waren. Das war für mich der Game Changer, dass auch die Frau Dr. Full mich nach der Klinik, weil nach den 3 Wochen Klinik, wenn ich da wieder in den Alltag gestartet wäre, wäre nicht arg viel passiert. Dann wäre ich wieder zurückgefallen. Aber diese Begleitung, genau dann in den Momenten, wo ich sie gebraucht habe, für mich erreichbar zu sein und mich auf diesem Weg zu begleiten, war für mich die Veränderung und den Turnaround zu mir zu finden, wo sie mich dann 2 intensive Jahre begleitet hat, über Meditation und den Weg in den inneren Körper, wie ich es immer so ganz gern beschreibe, um einfach eine Trennung schaffen zu können vom zwanghaften Denken. Weil eins war mir klar zu dem Zeitpunkt, das, was mich am meisten belastet hat, war die gedankliche Last, die ich jeden Tag mit mir rumgetragen habe, nicht nur über meine Selbstidentität oder über meine Identität, die sich aus diesem zwanghaften Denken entwickelt hat, gebildet hat, sondern wirklich alle Themen, die dann irgendwo in einem Gedankenkarussell geendet haben und letztendlich dafür gesorgt haben, dass ich nicht mehr geschlafen habe, dass ich diese Verspannungen hatte, dass ich diese Unruhe in mir hatte. Und für mich wurde in dieser Zeit klar, da darf ich ansetzen. Und wenn ich das schaffe, da Ruhe reinzubringen, dann habe ich auch in mir wieder die Ruhe. Das ist aber ein langer Weg. Und auf der anderen Seite ganz einfach, das ist dieses Kuriose an dem ganzen Thema. Ich habe für mich entdeckt, durch diese Übungen, am Anfang habe ich es immer knallhartes Training genannt, komme ich wieder aus dem Sport, da hat mich dann Frau Dr. Full immer zurechtgewiesen, hör auf, den Wort Training zu benutzen. Ja, es ist lediglich vielleicht ein Üben. Und über das Atembewusstsein, sich seines Atems bewusst zu sein sozusagen, habe ich dann den Weg in den inneren Körper zu spüren geschafft und habe dann gemerkt, dass ich immer wieder diese Unterbrechungen schaffe in meinem Kopf von diesem zwanghaften Denken. Und je öfters ich das mache, ich habe mir es dann wirklich auch als Routine gemacht, 2x am Tag, morgens direkt nach dem Aufstehen, in der Mittagspause, meine Meditation für mich zu machen, um einfach versuch quasi die Aufmerksamkeit vom Denken in den Körper zu richten, was jeder kann übrigens, und dieses Gefühl wahrzunehmen. Und somit habe ich geschafft, dass ich selber erkenne und selber beobachten kann, wann dieses Denken, sprich diese Stimme im Kopf, wieder zurückkommt. Aber ich bin nicht mehr in das Gedankenkarussell so eingestiegen oder in den Film eingestiegen wie früher. Das heißt, ich habe immer wieder durch dieses Üben meine Aufmerksamkeit in den Körper zu lenken. Das hat am Anfang ganz einfach begonnen, die Aufmerksamkeit nur mal in die Hände zu richten oder in die Füße zu richten und da diese Lebendigkeit, dieses Kribbeln in der Füße zu spüren, ohne überhaupt die Füße anzuschauen oder zu bewegen. Und dieses Gefühl kann ich immer weiter ausdehnen lassen und schaffe somit auch in Situationen im Alltag oder im Beruf immer wieder den Switch, dieses Pendel zwischen, ich habe mal kurz die Aufmerksamkeit im Kopf, denke was dabei und rutsche dann wieder mit der Aufmerksamkeit in den Körper, in dieses Gefühl. Und diese Lebendigkeit, dieses Kribbeln, beim einen ist ein Pulsieren in der Füße, beim anderen ist ein Kribbeln, beim dritten ist ein Pochen, beim vierten ist ein bisschen Wärme zu spüren. Das kann man quasi ausdehnen lassen. Und durch dieses Ausdehnen lassen und immer wieder üben, entsteht ein Raum in dir, ein räumliches Bewusstsein sozusagen, wo ich mich zu Hause fühle und genau diese innere Stille und innere Ruhe in mir habe, unabhängig von dem, was außenrum abgeht. Und das war tatsächlich für mich die Entdeckung und die Sehnsucht, die ich immer in mir gespürt habe, absolut gegenwärtig sein zu können. Ja. Und vor allem selber bestimmen zu können, wann tauche ich in diese, in diesen inneren Körper, in dieses räumliche Bewusstsein ein und befinde mich nicht immer im gegenständlichen Thema, im gegenständlichen Bewusstsein im Kopf, um alles zu bewerten, alles zu benennen, alles zu etikettieren, kritisieren oder zu beurteilen. Und ich habe gemerkt, je öfters ich diese Übung mache, desto öfters schaffe ich es, von diesem Denken weg zu sein. Auch in normalen Tätigkeiten. Und habe gemerkt, hey, da kommen ja viel klarere Worte. Also das heißt, ich habe diese Aufmerksamkeit versucht, über den ganzen Tag verteilt, immer wieder in meinem Körper zu halten. Und nicht nur im Denken. Bei allen Dingen, die ich gemacht habe. Immer wieder versucht, hier die Aufmerksamkeit in meine Füße zu spüren. Bei mir waren es beispielsweise am Anfang extremst die Füße. Und selbst wenn ich mich unterhalten habe, war ich immer mit meiner Aufmerksamkeit, mit einem gewissen Teil in meine Füße und habe trotzdem, wie auch jetzt, mit dir gesprochen und die Worte kamen einfach.
Aber kribbelt es im Fuß gerade?
Bei mir in den Beinen, in den Füßen kribbelt es, ja. Mhm. Und das war das Verrückte, dass ich da sprechen konnte, ohne dass ich meinen Kopf dazu brauche. Und das war der Weg zu dieser Intuition, zu dieser wahren Intelligenz, dass wir alle irgendwo in uns tragen, aber ich das total verloren habe und eigentlich permanent nur im Denken gesessen bin. Ja.
Und so ein Denken kann ja alles sein. Ich muss den Kindern noch bei den Hausaufgaben helfen, im Geschäft muss ich noch das, einkaufen muss ich auch noch. Was lief vorher im Fernsehen? Also
die einfachste Dinge und
letztendlich. Aber es hört halt nicht auf.
Es hört nicht auf und es hat auch nachts nicht aufgehört. Und das war auch letztendlich der ausschlaggebende Punkt für meine Schlafstörungen. Und ich bin heute stolz, sagen zu können. Und das ist auch mit für mich der schönste Grund, hier heute sitzen zu dürfen. Die Bedürfnisse in unserer Gesellschaft danach sind so groß, aber keiner weiß so richtig einen Weg und ich kann heute voller Stolz sagen, dass ich ohne ein Medikament, ohne eine Tablette aus dieser tiefen Krise, wo nicht nur die Gedanken, ich kann die Decke nicht mehr streichen, da waren, sondern weitaus schlimmere Gedanken, ja, rausgekommen bin durch eine Bewusstseinsveränderung. Und deshalb stellt sich auch heute oft die Frage, was heißt denn Meditation? Eigentlich. Und Meditation sucht man für meine Begriffe am falschen Punkt nach dem Begriff, weil heutzutage heißt es immer, man muss irgendwo ankommen, man muss einen Zustand erreichen, man muss sich anstrengen. Nee, genau das Gegenteil passiert in der Meditation. Meditation ist ein Bewusstseinszustand, wo ich alles fallen lassen kann, um wirklich hier in dieser Ruhe anzukommen, wo ich mich nicht anstrengen muss, wo ich einfach nur die Aufmerksamkeit vom Denken ins Fühlen richte. Und eins ist klar, in dem Moment, wo ich die Aufmerksamkeit vom Denken ins Fühlen richte und ich fühle, kann ich nicht denken. Und je länger man diese Zeiträume erreicht und je öfters man das schafft, wir alle kennen sie, aber wir sind uns diesen Momenten gar nicht bewusst. Ja.
Ich habe dir ja da bei unseren Vorgesprächen erzählt, beim Rasenmähen stellt sich das bei mir ein, wenn ich da wirklich nur auf die Bahn konzentriert bin, genau. Als Beispiel.
Genau, um es vielleicht nochmal bildlicher darstellen zu können. Jeder kennt den Moment eines besonderen Naturereignisses zum Beispiel. Und in diesem Moment, wo das Naturereignis eintrifft, nennen wir mal der Sternenhimmel, wo man nach oben guckt und auf einmal überkommt einen dieses Gefühl, ich nenne es immer so ein bisschen so ein Gänsehautmoment, es ist aber keine wirkliche Gänsehaut, aber ein Kribbeln im ganzen Körper, ich gucke diesen Moment an und genau dann passiert das, dass ich in diesem Moment absolut gegenwärtig bin. Das heißt, das Denken hört auf. Und das ist unser natürlicher Zustand. Und genau das heißt Meditation.
Jetzt ist ja immer, wie hat am Anfang dein, ich nenne es mal Training, konkret ausgesehen? sieht es immer noch so aus? Hat sich das ein bisschen verändert jetzt, die Praxis? Und dann kannst du auch noch mal erzählen, du hast die Wendeltreppe ja schon angesprochen, dass du ganz bewusst versuchst, ein paar Mal, du läufst die mehrmals am Tag Arbeit, jede Stufe da bewusst zu nehmen. Also, ja. Genau, erzähl mal aus dem Training konkret.
Für mich ging es eigentlich von Anfang an so los, dass ich gemerkt habe, dass morgens, wenn ich aufwache, dass da mein Geist noch am ruhigsten ist, aber wirklich direkt nach dem Aufwachen. Also nicht, wenn ich schon 10 Minuten im Bett liege oder 20, sondern wirklich direkt nach dem Aufwachen. Und ich habe mir dann vorgenommen, tatsächlich dann zu meditieren, aber nicht irgendwo anzukommen, sondern nur dieses Gefühl zu spüren, diese Lebendigkeit, dieses Kribbeln im Körper, im inneren Körper. Also nicht, hat nichts mit Organe zu tun, hat nichts mit Oberfläche, Haut zu tun, sondern jeder Mensch kennt oder hat dieses Energiefeld im Körper, das nichts anderes ist, wie dieses Kribbeln, diese Lebendigkeit in der Füße zu spüren. Und so habe ich begonnen, bin dann bei mir ins Büro gegangen und habe für mich den Kopfhörer aufgesetzt, habe eine angeleitete Meditation, die ich damals von der Frau Dr. Fuhl bekam, ablaufen lassen und habe einfach versucht, dieses innere Körpergefühl zu spüren. Viertelstunde. Das funktioniert aber nicht dauerhaft, also dessen muss man sich bewusst sein. Das sind vielleicht mal eine Sekunde, ich spüre das, dann kommt wieder ein Gedanke. Dann tauche ich wieder ab, dann habe ich vielleicht das Gefühl 5 Sekunden, dann kommt wieder ein Gedanke. Und genau so habe ich das geübt, ich sage jetzt nicht trainiert.
Und aber nicht über Gedanken geärgert, die dann gekommen sind.
Doch, ganz genau. Am Anfang habe ich gedacht, Mist, heute klappt es nicht. Ich bin nicht einmal in dieses Gefühl gekommen. Habe ich wieder die Frau Dr. Fuhl angerufen, sage ich, Giselle, was soll ich tun? Was mache ich falsch? Dann kam von ihr wieder so ein Einwurf, lass den Meditierenden aus dem Zimmer draußen. Und dann sage ich, ja, super, super Tipp, was soll ich jetzt da damit anfangen? Ja. Aber auch da hat sie mich wieder auf der Reise ein Stück weit allein gelassen. Und ich habe versucht zu spüren, was sie damit meint und bin dann relativ schnell auch ans Ziel gekommen, dass es nicht darum geht, sich anzustrengen, wie wieder im täglichen Leben, einen Zustand zu erreichen, sondern einfach zu sein, da zu sitzen, versuche das Gefühl zu spüren, abzutauchen und wenn ein Gedanke kommt, den Gedanke einfach da zu lassen. Das heißt, ich habe am Anfang versucht, die Gedanken wegzuschieben, zu unterdrücken.
Kam der Nächste.
Und je öfters ich dieses Pendel geschafft habe, wenn ein Gedanke kam, ihn wahrzunehmen, aber zu sagen, hey, um dich kümmere ich mich später, hast gerade eine Auszeit, wieder zurückzugehen in die Füße oder die Hände, später hat sich das ausgedehnt im ganzen Körper. Ja. Das kombiniert.
Gibt es noch keine Stelle, wo es nicht gekribbelt
hat? Keine Stelle. Okay. Und das schönste Gefühl ist, wenn der ganze Körper innerlich dieses Glücksgefühl erfährt. Weil genau das ist das gleiche Glücksgefühl. Jetzt kommen wir wieder auf den Punkt zurück, dass es unbewusst jeder Mensch schon kennt, wenn dieses Naturschauspiel da kommt, der Abbruch im Gedankenstrom kommt und ich dann mein eigentliches wahres Sein spüre, ohne zu denken. Und dieses Gefühl kann ich erreichen und das ist auch die Antwort, wer bin ich? Ja, weil je öfters ich das geübt habe, und je öfter ich an diesen Punkt kam, habe ich gemerkt, ich bin nicht abhängig von irgendwas, was eine Form hat. Ja, ich bin nicht abhängig von dem, was ich kann. Ich bin nicht abhängig von dem, was ich habe. Ich bin auch nicht abhängig von dem, was ich weiß. Und schon gar nicht von dem, wie ich aussehe. Also ich habe gemerkt, dass da was anderes entsteht. Und dieses Wohlfühlen und glücklich zu sein in mir, diese Ruhe, diese Stille zu erfahren, auch wenn es nur manche Sekunden waren, die haben mich so erfüllt und glücklich gemacht, dass es wurscht war, was außenrum passiert ist. Gewisse Dinge waren dann auch gar nicht mehr so, dass das Gedankenkarussell angefangen hat. Man hat Situationen angenommen, so wie sie waren, war verbunden mit diesem Gefühl und hat eine Lösung für die Situation gehabt, ohne zu denken. Mhm. Und das ist für mich bis zum heutigen Tag das schönste Gefühl. Man muss aufpassen, lässt man das Üben weg, fällt man ganz schnell wieder raus. Mhm. Weil unser Ego, das darf man nicht vergessen, das ist nicht einfach weg, wenn ich mich mit so einem Zustand verbinde. Also das versucht immer wieder, mich auch zurückzuholen in diese Gefangenheit und in diesen Gedankenstrom und dieses permanente Denken. Und ich brauche ja wieder neue Nahrung. Aber je öfters man diesen Switch schafft, und ich habe das wirklich dann nicht nur morgens gemacht und auch nicht nur in der Mittagspause, sondern ich habe im Alltag bei verschiedensten Situationen immer versucht, wieder in diesen inneren Körper, diese Verbundenheit, diese Aufmerksamkeit in den inneren Körper zu richten.
Und dann durch einen Atmen oder, das wäre so jetzt erstmal, würde ich denken, kontraintuitiv, durch dran denken?
Nein, durch Atem. Mhm. Also das heißt, das Atembewusstsein und das innere Körperbewusstsein ist ganz eng miteinander verbunden. In dem Moment, wo ich die Aufmerksamkeit auf die Atmung richte, zum Beispiel den Gedanke, den Luftstrom nur an meiner Nase verfolge, wie ich den einatme und wieder ausatme. In dem Moment richte ich schon meine komplette Aufmerksamkeit vom Denken auf dieses Atembewusstsein. Ich brauche die Atmung nicht verändern, ich brauche nicht besonders tief atmen. Natürlich erlaubt es mir, wenn ich etwas tiefer atme, schneller in diesen inneren Körper zu kommen, in dieses Körpergefühl. Aber das ist der Einstieg, der dann weitergeht, in dieses innere Körper zu fühlen. Und das wirklich in immer wieder unterschiedlichsten Momenten. Und ich behalte somit über den ganzen Tag verteilt ein gewisser Anteil an Aufmerksamkeit im Körper, der mir es immer wieder erlaubt, und jetzt kommt das ganz Wichtigste, der mir es immer wieder erlaubt, wenn Gedanken kommen, diese zu erkennen. Weil früher habe ich die gar nicht erkannt. Das heißt, ich bin in jeden Film, der abgelaufen ist, in meinem Kopf eingestiegen. Ich habe mitgespielt. Hm. Durch dieses innere Körpergefühl, durch die Aufmerksamkeit im Körper, merke ich wieder, wenn die Gedanken anfangen. Und ich kann selber entscheiden, steige ich ein oder steige ich nicht ein. Hm. Hört sich komplex an, ist aber gar nicht komplex. Ich muss es einfach üben. Und das ist ein Glücksgefühl, das mich bis heute begleitet. Und das war dieses Gefühl, nachdem ich viele, viele Jahre gesucht habe und ich heute viel relaxter mit vielen Dingen umgehen kann. Und das Gefühl ich auch absolut nie mehr verlieren möchte. Und es gibt so viele Phasen mittlerweile, weil ich es ja jetzt auch schon viele Jahre mache, wo ich einfach da sitzen kann zu Hause und nur in diesem Gefühl zu Hause bin. Und genau dann passiert im Kopf nichts. Und diese Ruhe zu haben, ist für mich ein absolutes Geschenk, weshalb ich heute froh bin, an diesem Tiefpunkt gewesen zu sein, weil das schon seit längerem in mir geschlummert hat, diese Sehnsucht, die ich vorhin beschrieben habe, dieses Gefühl zu finden.
Und was sagen Freunde, Kinder, Frau, Mitarbeiter, wie war das denn früher? Wie ist er jetzt? Also, gibt es da Feedback?
Ja, es war ganz spannend, weil viele Mitarbeiter und Kollegen nach dieser Bewusstseinsveränderung auf mich zukamen und gesagt haben, hey, irgendwas ist mit dir anders. Ich habe ein anderes Gefühl, wenn ich mit dir rede. Du hast eine andere Präsenz, das ist viel klarer. Das zum einen auf diese Art und Weise, aber es sind auch ganz viele Leute, und das ist mit der Grund, warum ich heute hier sitze, sind ganz viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, Herr Seeg, ich kenne auch jemand, dem geht es gerade nicht so gut. Wie war denn das? Ja. Dabei waren es die Personen selber.
Ich frage für einen Freund.
Ganz genau, ich frage für einen Freund. Und das ist das, was ich auch gerne mitgeben möchte und warum ich mich so freue, heute hier sein zu können. Das Bedürfnis in unserer Gesellschaft, da danach irgendwo wieder Ruhe im Kopf zu haben. Bei aller Entwicklung, bei aller bei allen Neuerungen, egal in welcher Welt, ob digital, ob künstliche Intelligenz oder wie auch immer, es ist alles super. Nur wenn ich keinerlei Unterbrechungen mehr habe und keinerlei Auszeiten mehr habe im Kopf, was die Gedanken betrifft, dann haben wir echt ein Thema. Ja. Und dieses zwanghafte Denken ist mittlerweile echt ein Problem. Jeder kennt es. Ja. Wenn das Handy nicht vibriert, denke ich, oh Mensch, es denkt gar keiner an mich. Ja, da müsste doch jetzt irgendwie eine Nachricht kommen. Auch ein wichtiger Punkt, den ich nach der Klinik aufgehört habe, war beispielsweise E-Mails, geschäftliche E-Mails übers Handy abzurufen. Ich habe seit 5 Jahren kein einziges geschäftliches E-Mail übers Handy abgerufen, weil ich mich heute frage, sag mal, wie bescheuert war schon eigentlich, nachts noch irgendwelche E-Mails an Mitarbeiter weiterzuschicken, wo du dich drüber geärgert hast. Nachts ärgern sich die Kollegen oder die Mitarbeiter drüber. Hättest du doch auch am nächsten Morgen regeln können. Ja? Und seit 5 Jahren mache ich das nicht mehr und ich habe nichts verpasst. Wir haben keine Kundenbeschwerde irgendwie, die man nicht am nächsten Morgen hätte regeln können. Wir haben kein Problem, das man nicht am nächsten Morgen hätte lösen können. Und das sind einfach solche Auszeiten, die für mich auch wichtig waren. Und ich heute täglich praktiziere, um diese Lücken von No Mind im Kopf zu haben. Und dieses Glücksgefühl ist das gleiche Glücksgefühl wie bei so einem tollen Ereignis oder wenn man sein Lieblingslied auf einmal im Radio hört oder wie du sagst, beim Rasenmähen kommt auf einmal so ein inneres Gefühl, wo mich erfüllt, wo Ruhe gibt, ist im Prinzip genau das gleiche. Immer dann, wenn die Gedanken abreißen, wenn der Gedankenstrom zur Ruhe kommt, habe ich diesen inneren Frieden und diese innere Freude und auch da entsteht wahre Kreativität. Die kommt nicht aus dem Denken. Die entsteht genau dann, wenn das Denken still ist. Und diese Sachen habe ich einfach früher nicht erleben dürfen. Dieses Glücksgefühl zu haben, unabhängig von irgendwas in Form, materiellem oder finanziellem oder was auch immer, habe ich nicht gehabt. Das habe ich immer irgendwo gesucht, immer Erfolg, in was Materiellem, in einem Ziel. Aber ich war nie zufrieden. Ich habe immer gesagt, ja, aber. Diesen Satz gibt es heute fast bei mir nimmer. Sondern ich bin zufrieden und vor allem am glücklichsten, wenn ich in diesem satte Gefühl sitze, von ja, zu wissen, wer ich bin. Und das ist wirklich ein Gefühl. Also dieses Wer bin ich, werde ich nicht in Worte erfahren oder in einer Erscheinung, sondern nur in dem reinen Gefühl.
Und das... Und wie du dazu gekommen bist, willst du jetzt nicht nur in dem Podcast hier heute erzählen, sondern das ist deine Idee, das im nebenberuflichen Bereich, weil dich so viele Leute angesprochen haben, für sich selber oder für Freunde gefragt haben, wie du das gemeistert hast, wie du da durchgekommen bist oder es angegangen bist, dass du das jetzt gerne weitergeben möchtest. Also
ich habe natürlich in den letzten Jahren viel über dieses Thema mit Leuten gesprochen, mit mir sehr nahe stehenden Leuten, auch in der eigenen Familie, mein Bruder beispielsweise, aber auch Kollegen, Mitarbeiter, Freunde, Bekannte. Und wie gerade schon erwähnt, ich merke, wie groß das Bedürfnis danach ist, weil es spielt keine Rolle, welche Gründe die Krise gerade haben. Klar gibt es diverse Schicksalsschläge, die kann man einfach nicht wegschiebe. Aber auch da ist es so, die Lebenssituation oder die Situation an sich, die ist, wie sie ist. Aber das gedankliche Konzept und das gedankliche Kino, was mein Verstand dazu macht, das erzeugt eigentlich das viel größere Problem. Also für mich war einfach klar, ich muss nichts aus der Vergangenheit aufarbeiten, ich muss nicht bearbeite, warum ich so bin, wie ich bin. Sondern es gilt, das anzunehmen, wie es jetzt ist und die Situation so anzunehmen, wie sie ist, ohne dass ich gedanklich immer noch irgendwas dazu dichte, um das Problem noch größer erscheinen zu lassen. Das war für mich das größte Problem. Ja. Ich habe dann immer wieder zwischen Vergangenheit und Zukunft gependelt. Ich habe die Situation, wie könnte ich sie lösen? Habe ich sie schon mal so gelöst? Oder wie könnte es sein, wenn ich sie so rumlöse, dann könnte das passieren oder das passieren? Das ist immer Vergangenheit und Zukunft. Und es ist immer, was Zukunft betrifft, reine Fantasie. Und darum geht es. Und ich würde das gerne weitergeben. Habe da auch schon auch mit dir mich viel ausgetauscht und ich würde gerne einfach da gar nicht irgendwie im großen Stil einfach schauen, was sich daraus entwickelt, gerne einen Kurs anbiete. Wir sind da auch gerade am Basteln, wo man das machen könnte, oder ich bin am Basteln, wo man das machen könnte. Es muss eine ruhige Umgebung sein. 6-7 Leute, denen ich einfach gerne zeigen möchte, wie sie für sich einen Weg finden können. Und es hat nichts mit dran Glaube zu tun, sondern wirklich zu erfahren, immer mal wieder in dieses Gefühl abzutauchen und daraus dieses Sein. Ja, jeder spricht über Sein. Jeder sagt, ach ja, ich bin im Jetzt, ich bin nicht irgendwo. Aber keiner weiß eigentlich, was dieses Sein, was das für ein Gefühl ist. Ja, viele suchen es immer in Worte. Dabei sind Worte eigentlich nur maximal ein Wegweiser in diese Richtung. Ich muss es spüren. Ich nenne es immer fühlendes Erkennen. Ja. Wenn ich in diesem räumlichen Bewusstsein einmal angelangt bin und dieses Gefühl einmal hatte, bildet sich daraus so eine Sehnsucht, dass es zum fühlenden Erkennen wird. Das hört sich jetzt echt komplex an, aber es ist ganz einfach. Und diesen Zugang, ob das für immer oder für jeden immer der richtige Zugang ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber es kann ein Weg sein, um für sich einfach seine Themen anzugehen.
Und man muss ja gar nicht so weit sein, dass man die Malerwalze nicht mehr an die Decke bekommt, sondern auch deutlich vorher.
Ganz genau.
Die Krise muss ganz nicht schon genau ausgebrochen sein.
Ganz genau.
Und dann prophylaktisch. Du sagst, du bastelst da gerade rum, an einem Kurs, an einem Ort etc. pp. Wenn man da Interesse dran hat, gibt es schon irgendwas, wo man sich dran wenden kann? Oder im Zweifel Hermann Rein oder hier über den Podcast an mich und ich leite den Kontakt weiter?
Ich glaube, es ist eine ziemlich persönliche Sache, wo auch nicht jeder irgendwo, wie ich das jetzt heute tue, an die Öffentlichkeit gehe. Aber ich habe da noch nie ein Geheimnis draus gemacht, auch damals nicht. Ich habe auch an den Mitarbeitern gesagt, dass ich in die Klinik gehe. Deshalb sitze ich auch heute hier und kann so offen darüber sprechen. Ich bin am Basteln, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, ich möchte heute erst mit dir diesen Podcast machen und dann geht's weiter. Deshalb gerne an meine private E-Mail-Adresse.
Schreibe ich dann in die Shownotes rein.
Genau, kannst gerne unten reinschreiben. Das Geschäft hat damit nichts zu tun, aber Nachfrage gerne auch bei dir oder gerne per Mail. Ich freue mich da auf jede Rückmeldung. Wie gesagt, ich bastel bereits an einem Ort, wo so ein Kurs entweder in einem Eintageskurs oder in sogar Zweitageskurs mit einer Übernachtung stattfinden kann, weil man braucht wirklich viel Ruhe. Man braucht auch mal Zeit für sich und man braucht auch Zeit, die Dinge einfach mal sacken zu lassen und wieder selber zu ergründen und zu erspüren. Gerade diese Atemübung oder auch diese innere Körperübung, das ist einfach üben. Ja, und das muss man immer wieder wiederholen, aber man braucht auch die Gespräche mit einem, der es wirklich erfahren hat und der selber tief in der Krise gesteckt ist, um zu wissen, ist man auf dem richtigen Weg. Und deshalb habe ich eigentlich schon einen Ort gefunden und ich bastel auch an einer kleinen Homepage, aber wirklich nur, um mich zu finden. Ja. Und alles Weitere dann gerne in diesem Kurs, was einfach nicht da ist, wie viele Themen heute in der digitalen Welt, um eine Abhängigkeit zu schaffen oder wiederum im nächsten Beitrag zu folgen. Ich möchte das, so wie ich es erlebt habe, gerne weitergeben, face-to-face und live und greifbar, ohne Erwartung. Ich habe keinerlei Erwartungen. Der das machen möchte, für sich machen möchte, kriegt alles Know-how, was ich gesammelt habe und das meiste selber erfahren habe. Und das gebe ich gerne weiter. Aber
und du hast ein großes Netzwerk an Ärzten und Heilpraktikern.
Genau, etc. Genau. Von der Darmgesundheit über Chiropraktik bis hin zu Frau Dr. Full, meinem Richtungswechsel, die mir den Hinterntritt hier gegeben hat. Ich kann es nur jedem empfehlen, auch den Leuten, die einfach für sich was tun möchten, ohne schon so weit in der Krise zu stecken, um einfach da tiefer einzutauchen. Da reicht der Podcast heute von der Zeit auch gar nicht, absolut richtig. Das ist ein Thema, wo weit über Grenze hinausgehen. Genauso wie dieses innere Gefühl zu haben, das wird irgendwann grenzenlos. So sind auch die Gespräche grenzenlos, weil man kann es in allen Bereichen einsetzen, ja? Egal woher das Gedankenkino rührt, aus welcher Krankheit, aus welchem Schicksalsschlag, aber aus welchem beruflichen Stress, egal was. Ja? Das kann aus allen Bereichen sein und würde mich freuen, einigen Menschen da einfach eine Hilfe sein zu können, weil ich habe niemanden gehabt, der in dieser Situation mir beiseite stand, als es dann soweit war und ich in der Krise gesteckt bin. Ich habe da selber recherchieren müssen und mich intuitiv auf mein Bauchgefühl auch zu verlassen, die richtigen Menschen anzurufen, die mir wiederum die richtigen Kontakte herzustellen. Und wie es das Schicksal oder der Zufall auch so will, hat es bei mir funktioniert. Aber es hätte einfacher sein können, wenn auch die Offenheit in unserer Gesellschaft, über diese Themen zu sprechen, einfach mehr da wäre. Ja. Klar haben wir auch aus dem Sport, wie Robert Enke, immer wieder Leute und Bilder, die uns in Erinnerung kommen. Aber das Thema Krise, Burnout, Gedankenkino, Probleme körperlicherseits, ist meiner Meinung nach ganz groß. Aber es wird verdrängt. Und das geht alles bis zu einem gewissen Zeitpunkt, so wie ich es bei mir auch erlebt habe. Mhm. Aber irgendwann ist das Fass voll.
Und ganz am Ende reicht dann Atmen und man muss gar nicht viel Geld in die Hand nehmen, um sich da rauszuholen.
Absolut. Absolut. Es ist natürlich nicht nur Atmen und den inneren Körper zu spüren, aber in dieses Räumliche abzutauchen, ist ein Wahnsinnsgefühl und relativ leicht zu erlernen. Jeder Mensch hat es bereits in sich, jeder kennt es unbewusst. Und das zu üben, da damit verbunden zu sein, das ist der Einstieg in dieses Sein. Ja? Aber ist im Gegensatz dazu wiederum unser natürlicher Zustand. Und unser natürlicher Zustand ist auch ein Stück weit das Denken zu benutzen, wenn wir es brauchen, aber nicht vom Denken der ganze Tag zwanghaft benutzt zu werden. Und aus diesem Zustand kann ich selber entscheiden, aus einer tieferen Quelle, ja, aus einem tieferen Ich, wann ich das Denken benutze und wann nicht. Und bin trotzdem hellwach, voll da, voller Kreativität und das ist ein anderes Gefühl und das ist das wahre Sein und das ist auch die Antwort auf wer bin ich, ohne es in Worte fassen zu können.
Dann kommen wir jetzt zu Entweder-Oder. Ein schönes Schlusswort. Wer da mehr wissen will, ich gebe gern Svens Kontakt weiter. Kontaktdaten stehen dann nachher auch in den Shownotes etc. pp. Ein LinkedIn-Account hast du auch. Richtig, wer genau da ist, kann dich darüber auch erreichen.
Sehr gerne, genau.
Und dann kommen wir zu Entweder-Oder. Ein Tag komplett offline oder ein Tag ohne zu sprechen?
Ohne zu sprechen.
Die perfekte Routine oder die spontane Improvisation?
Spontane Improvisation.
Ein tiefes Gespräch mit einem Menschen oder oberflächlicher Smalltalk mit vielen?
die erste Antwort.
Berge oder Meer für die innere Balance?
Berge.
Morgens um 5 aufstehen oder abends bis Mitternacht reflektieren?
Morgens um 5 aufstehen.
Gehörst du zum 5 O'Clock Club? Oder wann klingelt der Wecker bei dir? Oder brauchst du gar keinen Wecker mehr?
Ich brauche keinen Wecker mehr, in der Tat so. Ich stehe immer so, oder ich bin kurz nach 5:30 wach, gehe dann meine Übung machen, nehme dann meinen großen Sohn, der dann aus dem Bett krabbelt, in Empfang. Und wenn der um 6:30 in die Schule geht, gehe ich meine halbe Stunde rein, nur für den Stoffwechsel zum Laufen.
Was für eine Pace?
Keine Ahnung.
Gar nicht. Sehr schön.
Keine Uhr, kein Puls, nichts.
Eine Stunde Meditation oder eine Stunde Spaziergang im Regen?
Eine Stunde Meditation.
Ein Jahr ohne Handy oder ein Jahr ohne Auto?
Ein Jahr ohne Handy.
Mit einem weisen Mönch oder einem erfolgreichen CEO zu Abendessen?
Mit einem weisen Mönch.
Ein Leben ohne Stress oder ein Leben ohne Herausforderung?
Leben ohne Stress.
Eine Woche schweigen oder eine Woche nicht denken?
Eine Woche nicht denken, weil ich weiß, was das für ein Gefühl ist.
Ein Buch schreiben oder ein Leben leben, über das es sich zu schreiben lohnt?
Ein Leben leben, über das es sich zu schreiben lohnt, ja.
Ein guter Zuhörer sein oder ein guter Geschichtenerzähler sein?
Guter Zuhörer sein.
Den Moment genießen oder auf das Ziel hinarbeiten?
Absolut den Moment genießen. Das jetzt.
In der Großstadt meditieren oder in der Einsamkeit networken?
Da würde ich in der Großstadt meditieren.
Mit dem Kopf durch die Wand oder mit der Wand einen Kompromiss finden?
Mit der Wand einen Kompromiss finden.
Ein brillanter Kopf oder ein weises Herz?
Ein weises Herz.
Den Weg genießen oder das Ziel erreichen?
Den Weg genießen.
Der beste Chef sein oder der beste Mentor?
Der beste Mentor.
Und zum Abschluss, wir haben damit auch angefangen, kommen wir zum Torwart nochmal. Den Ball spektakulär aus dem Winkel fischen oder souverän durch gutes Stellungsspiel gar nicht erst in Bedrängnis kommen?
Robert, du kennst mich. Souveränes Stellungsspiel, das Timing, sodass es gar nicht erst zu der Glanzparade aus dem Winkel kommen muss. Es tut zwar immer mal wieder gut, so eine drin zu haben, aber das andere gibt mehr Erfüllung, viel vorausschauender da schon mitzuspielen. Absolut.
Ein Elfmeterschütze, der dich anlächelt oder einer, der stur auf den Boden schaut?
Lieber ein, der mich anlächelt.
Vor dem Spiel absolute Stille oder motivierende Musik in der Kabine?
Beides. Geht nicht. Ich habe beide Momente, aber ich würde die Stille bevorzugen. Aber nicht in der Kabine. Stimmt eigentlich nicht. Kurz davor.
Ein Torwart, der sich nach einer Glanzparade etwas aufspielt oder einer, der sie wie selbstverständlich wegsteckt?
Wegsteckt.
Ein Torwart, der seine Abwehr permanent coacht oder einer, der nur in den wichtigsten Momenten eingreift?
Immer coacht, das ganze Spiel.
Und zum Abschluss die einsame Vorbereitung im Tor oder das Aufwärmen mit den Feldspielern?
Die Vorbereitung ist nicht einsam im Tor, aber ich würde diese wählen, ja. Oder ich würde diese wählen.
Sven, herzlichen Dank. War interessant, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank dir,
Robert. Für die Zuhörer, wenn ihr die Situation kennt, die Sven beschrieben hat, in der er mal war, traut euch, schreibt mich an, schreibt Sven an oder sprecht mit irgendwem drüber. Man kann es wegatmen, ohne Tablette und so weiter.
Das ist der Anfang, absolut. Ja.
In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dir auch.
Gerne.